Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnde. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tech-Tiefen Folge 45. Heute haben wir ein Thema, wo ich auch noch nicht so genau weiß, was mich eigentlich erwartet. Es wird heute gehen um Developer Relations oder Developer Advocacy. Ich weiß gar nicht, was der perfekte deutsche Begriff ist, aber das darf mir auf jeden Fall mein Gast heute erklären. Heute habe ich Chris Heilmann zu Gast. Schön, dass du da bist, Chris.
Hallo.
Ja, freut mich wahnsinnig, dass du da bist. Du hast ja wirklich einen wahnsinnig beeindruckenden Lebenslauf. Du machst das Ganze schon wahrscheinlich länger als ich, vielleicht sogar auf der Welt bin. Das können wir gleich mal rausfinden. Aber, aber zumindest hast du sehr, sehr viele verschiedene Stationen in deinem Lebenslauf gesehen und bist jetzt eben bei We Are Developers, der großen Konferenz, die man vielleicht kennt. Was ist eigentlich deine genaue Jobbezeichnung?
Meine Jobbezeichnung ist VP of Developer Relations und We Are Developers ist mehr als die Konferenz. Das ist halt der Trick dabei. Eigentlich, die Leute kennen uns durch die Konferenz, gerade im deutschsprachigen Raum am meisten, aber wir sind auch beispielsweise ein großes Jobboard und wir haben auch einen Newsletter, den ich beispielsweise auch kuratiere. Also da haben wir 150.000 Leute, der kommt jeden Donnerstag raus, jeden Freitagmorgen raus. Und Montag kommt dann nochmal als Blogpost raus. Und wir haben auch so Live-Konferenzen jeden zweite, dritte Woche. Da sind dann live im Internet eben auch einige Sprecher, die man dann nachher auch angucken kann. Und wir machen jetzt auch diese Code 100-Wettbewerb. Und das ist so ein Live-Coding-Wettbewerb auf der Bühne und auch mit wöchentlichen Code-Wettbewerben. Und das ist dann mit meiner Aufgabe eben, We Are Developers weiter aus diesen, wir sind nur eine Konferenz, rausbringen, dass Leute auch wirklich wissen, dass We Are Developers eine Anlaufstation für Entwickler jeden Tag ist im Endeffekt. Ja, so bin ich bei We Are Developers gelandet. Ich war früher als Moderator auf der Konferenz dort und ich war dann auch als Sprecher schon mehrmals auf der Konferenz. Und als dann mein letzter Job irgendwie nicht mehr war, dann hat We Are Developers mir angeboten, da anzufangen. Und es hat sich sehr interessant angehört, weil es erstmal eine Firma war, die sich nicht davor zurückgeschreckt hat, dass ich von zu Hause arbeiten will, was in Deutschland leider ja mittlerweile immer noch selten ist. Und das Zweite ist halt auch, dass es eine Firma ist, die für Entwickler da ist. Und ich habe gemerkt, als ich nach meinem Job gesucht habe, jetzt nach dem neuen, wie kaputt der Jobmarkt eigentlich ist oder wie wild der Jobmarkt eigentlich ist, dass wir Entwickler werden immer gesucht und Entwickler suchen eigentlich auch immer Jobs. Aber wir Entwickler hassen die Leute, die Jobs ausschreiben und die Jobausschreiber-Leute wollen die Entwickler nicht verstehen. Und da ist halt die Developer Advocacy genau in der Mitte. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil ich finde es eigentlich traurig, dass jeder Markt, jeder andere Markt hat Probleme, Leute zu finden oder überhaupt freie Stellen zu haben. Und wir haben genug Jobs, wir haben genug Mitarbeiter, aber wir wollen nicht miteinander kommunizieren. Das ist irgendwas, was ich jetzt bei VR Developers ein bisschen angreifen will, nachdem ich vorher bei Microsoft gearbeitet habe, bei Yahoo und bei Firefox und dann wirklich so, also bei Mozilla. Also wirklich so die technischen Dinge alle durchgemacht habe, die ich machen wollte, habe ich jetzt mal gedacht, gehe ich auf die menschliche Seite da mal auch und mache das, was eigentlich ein Developer Advocate ist, was ein Übersetzer zwischen technischen Mitarbeitern und nicht technischen Mitarbeitern und der Außenwelt und deiner eigenen Firma ist. Das habe ich jetzt mal wieder gesehen, wie ich zurückgegangen bin zu der Definition von DevRelm.
Ja, und das ist ja auch ein Gebiet, was du irgendwie so mit begründet hast. Von daher, du hast eben schon so ein bisschen ein paar Stationen skizziert, aber nimm uns doch wirklich mal mit, wie hat's denn bei dir angefangen? Du warst ja auch erstmal Hands-on-Entwickler, oder?
Ja, ich bin seit 25 Jahren Webentwickler und seit 1996 war meine erste Website, die ich Geld für bekommen habe. Und dann bin ich halt durch einige Firmen durch, in Deutschland dann einige Agenturen gemacht, dann bin ich nach Amerika gezogen, dann bin ich nach England gezogen, dann bin ich nach Indien gezogen, dann wieder zurück nach England, dann nach Schweden, dann nach Deutschland, wieder zurück. Und überall habe ich eigentlich das Gleiche gemacht. Ich habe Webseiten oder Webprodukte erstellt und dann später auch Browser erstellt und Browserwerkzeuge erstellt. Und also Entwicklerwerkzeuge erstellt. Das war mein letzter Job bei Microsoft. Aber angefangen hat es mit dem DevRel-Ding eigentlich bei Yahoo damals. Ich habe damals bei Yahoo gearbeitet als Architekt, also wurde Entwickler, leitender Entwickler, Abteilungsleiter, also technischer Abteilungsleiter und dann eben Architekt. Und dann, Christian, du brauchst wieder eine Promotion, weil in amerikanischen Firmen muss man alle halbe Jahre promotet werden oder man ist nicht Mitarbeiter. Und und dann gab es keine Stelle mehr für mich. Dann war dann irgendwie, du musst dann jetzt People Manager werden oder eine Abteilung übernehmen. Und dein Leben wäre jetzt in Meetings zu sitzen und nichts mehr Technisches zu machen. Und das wollte ich halt nicht. Und da habe ich halt nachgeguckt. Und bei Microsoft und bei Apple gab es schon mal die Idee vom Developer Evangelist oder Technical Evangelist. Und das war so ein Hybrid zwischen Marketing und technischer Welt. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich doch nur auf 11 hochdrehen. Und habe dann ein Handbuch geschrieben, was Developer Evangelism eigentlich ist. Oder definiert, was es sein könnte, und habe das dann einfach der Firma angeboten. Also der Witz war, du konntest deinen Jobtitel im Backend bei Yahoo ändern, und ich habe dann einfach in Developer Evangelist umgenannt und haben Leute mich gefragt, was es ist, und habe ich ihm das Handbuch gezeigt, und so hat es dann angefangen. Das Handbuch war auch Creative Commons, konnte dann auch jeder verwenden, hat dann auch Microsoft und andere Leute haben das eben auch verwendet, um dann ihren Leuten beizubringen, was diese neue Abteilung eigentlich darstellen sollte, was dieses Zwischenteil zwischen technischen Mitarbeitern und nicht technischen Mitarbeitern ist, dass du weiter technisch bleiben darfst, aber dein Job mehr darum geht, Dokumentation zu schreiben, in Meetings zu sitzen, wenn dumme Entscheidungen getroffen werden und sagen, die gehen nicht, das macht keinen Sinn. Und wirklich auch diese Manager-Ebene zu haben, aber trotzdem technisch zu bleiben. Und das gab's halt vorher nicht. Und es war halt ganz schön, dass dann Yahoo das eben angeboten hat. Und dann, wo ich dann bei Yahoo weg bin, bei Mozilla war ich dann Principal Evangelist. Da war von vornherein klar, bei Mozilla ist das ein Ding, weil das so eine Open-Source-Firma ist. Und dann Microsoft hat mich dann eingestellt, nachdem sie gesagt haben, wir bringen einen neuen Browser raus, kannst du uns mit dem helfen? Und ja. Ich finde es dann faszinierend, wie das dann explodiert ist. Jetzt hat jeder eine DevRel-Abteilung und 40.000 Leute nennen sich DevRel auf LinkedIn, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was ich damals definiert habe. Aber ich war halt dann ein Jahr raus, war dann technischer Product Manager, 2 Jahre, und dann bin ich wieder zurück in diese DevRel-Welt gekommen und auf einmal hat sich alles geändert gehabt. Das war sehr interessant zu sehen auch.
Ich glaube, das, was du beschreibst, das ist ja ein Szenario, was durchaus vielen Leuten irgendwo begegnet, dass sie eigentlich das machen, was sie gerne machen, nämlich einfach programmieren und hands-on Probleme lösen für die echte Welt, versuchen, Code besser zu machen. Und da gehört ja dann auch schnell dazu, dass man natürlich Wissen weitergibt, dass man mit Kollegen arbeitet und so weiter. Aber wenn man dann beruflich trotzdem auch sich weiterentwickeln will, auch Gehaltstechnisch und so weiter, kommt ja schnell immer so dieser Punkt, okay, jetzt braucht man irgendeine Leitungsfunktion. Und du hast gesagt, dir war wichtig, dass du halt weiter Code schreiben kannst und weiter hands-on dran bleibst. Inwiefern kannst du das denn, wenn du dann trotzdem ganz viel in Meetings sein musst? Inwiefern hat sich denn da der Weg dann wirklich abgezweigt für dich?
Es war nicht so schlimm. Es kommt aufs Produkt an. Es kommt auf die Firma an. Also bei We Are Developers ist es jetzt ein Problem, weil wir keine Software schreiben. Wir haben kein Softwareprodukt. Aber wenn du eine Softwarefirma bist, dann musst du auch als Developer Evangelist weiterhin am Produkt arbeiten. Nicht mehr Tag für Tag wie alle anderen Entwickler, aber dann vielleicht als leitender Entwickler und die nächsten Features definieren und von außen die Einflüsse reinbekommen, was Leute am Produkt haben wollen, das zu verifizieren und dann erst in der Entwicklerabteilung weiterzugeben. Also im Endeffekt bist du dann so dieses auch technische Bollwerk, der Sachen ausprobieren kann. Können wir das überhaupt schaffen? Und dann bringen wir es als Produkt raus und eben auch die Click-Throughs oder die Demos erstellst, mit dem du dann vom Upper Management eben auch das Geld bekommst, das Ding dann später durchzusetzen. Weil beispielsweise, als ich bei Microsoft war und an den Entwicklerwerkzeugen gearbeitet habe, habe ich von vornherein gesagt, alles, was von außen reinkommt, was wir als Open Source von GitHub oder sonst was reinbekommen, sollte höchste Priorität sein, weil das kommt von außen. Leute haben sich extra die Arbeit gemacht, uns zu beschreiben, was sie brauchen. Es ist schon validiert, es gibt schon einen Markt dafür, die Leute sind schon interessiert daran. Und dann wäre es ganz wichtig, dass wir das als allererstes reinbringen und nicht die Bugliste, die schon seit 15 Monaten vor sich hin dümpelt, durcharbeiten, obwohl wir gar nicht wissen, ob die Leute diese Produkte haben wollen. Mhm. Und daher finde ich das interessant, das auch so machen. Da ist es aber auch wichtig, dass man sich abgrenzt und dass man dann auch sagt, ja gut, ich könnte jetzt wirklich auf der Bühne wieder stehen für die Firma und bei einer Verkaufsveranstaltung irgendwelchen Kram dazu erzählen oder mit meinen Entwicklern zusammensitzen und die nächste Phase planen. Da muss man dann auch als leitender Produktmanager oder als leitender DevRel-Person muss man dann auch abstecken und der Firma Bescheid sagen, ihr habt mich so und so viel Zeit in diesem Management-Bereich, aber so und so viel Zeit muss ich im Technischen bleiben, um eben auch unsere Entwickler glücklich zu halten. Weil das Zweite, was DevRel macht, was viele Firmen unterschätzen, ist, dass Mitarbeiter, die jemand haben, der auf der Bühne steht und über ihre Produkte erzählt und sie auch mit Namen nennt und sie auch mit Namen darstellt, auch eine Art und Weise ist, wie man Leute in der Firma halten kann. Es ist wirklich schwierig im IT-Bereich Entwickler mehr als 1-2 Jahre in der Firma zu halten. Für viele Entwickler, junge Entwickler, gerade in Amerika, ist es fast schon ein Ding, das überhaupt nicht geht. Man sollte, also alle 2 Jahre braucht man eine neue Firma oder man ist nicht mehr im Markt relevant. Und da ist halt wichtig, dass die DevRel-Abteilung deinen Entwicklern in der Firma eben auch die Informationen von außen gibt, dass sie weiter relevant im Markt bleiben und weiter auch am Ball bleiben und neueste Sachen ausprobieren können, wo sie normalerweise keine Zeit dafür haben, weil sie eben die Tag für Tag Software schreiben müssen. Und das ist deine Aufgabe als DevRel-Person, eben diese Informationen den Leuten zu geben und auch zu erklären, wie unser Produkt damit umgehen kann und sonstiges, um sie eben glücklich zu halten oder auch zu merken, sie verpassen nichts, wenn sie bei der Firma bleiben. Und so eine Abteilung gibt's halt eigentlich nicht. HR versucht es halt ein bisschen oder auch, wenn es um People Management geht, gibt's einige Abteilungen, die das machen, aber die kommen halt meistens dann auch so fake rüber für Entwickler. Als DevRel-Person bist du selbst Entwickler, weißt, was wie Entwickler ticken und kannst dann auch sagen so, okay, ihr seht gerade, unser Wettbewerber hat dieses tolle Ding rausgebracht, aber ich habe es zwar mal ausprobiert, du siehst jetzt auch im Endeffekt, ist es auch nur Slideware, es funktioniert nicht wirklich, das Ding, und wir fallen jetzt nicht hinten nach, wir sind jetzt nicht die schlechtere Firma und ihr müsst unbedingt gehen zu anderen, sondern deren Marketingabteilung hat was Tolles rausgebracht, was ich unserer Abteilung immer sage, sollen sie nicht bringen. Solche Geschichten. Dass du eben da... Die Investition in DevRel als Firma bedeutet auch, dass du meistens deine technischen Abteilungen, deine technischen Mitarbeiter glücklich hältst und vielleicht auch länger in der Firma hältst damit.
Okay, wir sind jetzt schon ganz tief eingestiegen in, was die Auswirkungen sind und was so die Ziele. Mich würde es nochmal wirklich ein bisschen konkreter interessieren, als du am Anfang jetzt so diese Rolle gewechselt hast bei Yahoo. Was hast du vorher gemacht und was hast du danach gemacht und wie hat sich dein Arbeitsalltag eigentlich geändert?
Also vorher habe ich für unsere Abteilung die ganzen Code-Standards definiert, Code-Reviews gemacht, Leute Onboarding gemacht, also wenn neue Entwickler reingekommen sind, sie ausgebildet und gesagt, so funktioniert das alles hier, hier sind die ganzen Produkte, die wir verwenden, hier ist die Sprachen, die wir verwenden, hier ist, was wir von dir erwarten an Qualität von dem Code, den du schreibst. Und natürlich Features am Produkt geplant. Also es war damals die Frontpage, ich war damals der leitende Entwickler auf Yahoo Clever. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, dieses. Und dann nach der Änderung war es im Endeffekt nicht viel anders, aber ich habe dann mit mehr Abteilungen gesprochen. Also ich habe dann beispielsweise mehr mit der Marketingabteilung gesprochen und gesagt, wir haben diese Produkte, die Open Source sind, über die spricht ihr nicht. Ihr sprecht über die Frontpage die ganze Zeit. Warum sprecht ihr nicht über die tollen Sachen, die wir rausbringen? Ich war dann auch viel zwischen den einzelnen Büros gesessen. Also ich habe dann viele Meetings mit Amerika und habe da das englische Büro verkauft. Ich war mit dem deutschen Büro unterwegs, habe gemeint, warum seid ihr eigentlich so weit hinterher? Wie können wir euch helfen, dass die Technologien, die wir in Amerika entwickeln und in England schon verwendet werden, auch in Deutschland übersetzt werden sozusagen und in Deutschland verwendet werden? Also mein Job war dann mehr so diese interne, in der Firma aus meinem Bereich rausgehen, aus dem Frontend-Bereich rausgehen, um mit allen Abteilungen zu sprechen. Und dadurch habe ich auch dann ganz schnell gemerkt, wie viel Parallelarbeit eigentlich in der Firma gemacht wurde, wie viel verschiedene Abteilungen dieselbe Sachen erfinden und dann Produkte erstellen, die dann parallel laufen und 10-mal viel Server brauchen, die wir eigentlich gebraucht hätten. Und dadurch konnte ich dann auch ganz schnell fürs Management definieren, wie sinnvoll es war, aus dieser Rolle rauszugehen und eine Rolle zu erfinden, die über alle Abteilungen rübergeht und eine Kommunikationsrolle zu technischen Menschen ist. Dadurch haben wir dann auch gemerkt, dass beispielsweise wir in Indien ein Content-Management-System hatten, eins in England, eins in Deutschland, eins in Amerika, und wir dann wirklich eins erstellt haben für alle, das dann auch kompatibel miteinander war. Und schon konnten wir um einiges schneller die Sachen rausbringen, als wir vorher konnten. Und das war das Interessante daran, dass man Im ersten Moment war natürlich ein Riesenbollwerk da. So, nee, du bist super Entwickler, wir bezahlen dich, dass du programmierst. Warum willst du jetzt anderen Leuten erklären, wie man programmiert? Warum willst du jetzt Community Building machen und solche Geschichten? Es ist so viel sinnvoller, wenn du weiterhin Code schreibst und die ganze Zeit tolle Sachen entwickelst. Was ja auch schön ist, und wenn ich dich glücklich mache, dann ist es ja super. Aber das Problem ist halt, irgendwann merkst du dann, dass du auch kein Interesse an neueren Sachen hast. Und du merkst dann auch, dass du in deiner eigenen Art und Weise, wie du Sachen angehst, ein bisschen festgefahren bist. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal zurück und bilde jüngere Menschen aus und höre mir an, was die zu sagen haben und wie die Sachen angehen. Und dadurch lerne ich erstmal auch mehr. Und dadurch bleibt die Firma auch relevanter und sagt nicht nur, so muss es sein. Wir hatten vorher wirklich auch Leute verloren, indem wir sehr strikte Vorgaben hatten, wie wir zu programmieren haben. Und das ist halt für Wachstum unmöglich. Und da ist es halt wichtiger, dann offener zu sein und auch jüngeren Menschen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und neue Sachen vorzuschlagen. Und da hat dann jemand wie ich, geht dann zum Manager hin und sagt, okay, der hat eine tolle Idee oder die hat eine tolle Idee. Gib ihr mal 3 Wochen Zeit, das auszuprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir zurück aufs Produkt. Aber da musst du halt so auch von einer Stelle kommen, die auch diese Macht hat sozusagen in der Firma. Und das war das Allerwichtigste, dass ich von Anfang an diese DevRel-Geschichte ganz hoch in der Firma angesetzt habe, anstatt nur zu sagen, das ist so eine Unterabteilung von Unterabteilung und Unterabteilung. Weil wenn du halt wirklich die ganze Zeit irgendwelchen Leuten unterschreiben brauchst von dem, was du machst, das funktioniert halt nicht. Du musst halt auch wirklich in der Stelle sein, wo du schon dann entweder Rückendeckung von oben hast oder eben schon in einer Rolle bist, die auch diese Möglichkeit gibt und Budget von Zeiten und von Mitarbeitern auch gibt, diese Sachen auszuprobieren.
Ich muss aber, wenn ich denn sagen, für mich klingt es vorher ganz viele Leute intern ongeboardet, also auch schon eine leitende Rolle im Team, dann darüber hinaus mit anderen Teams von anderen Ländergruppen und so weiter geredet, mit dem Marketing geredet, Schnittstellen hergestellt, schon auch sehr nach eigentlich eine Art von Managementrolle, nur dass du einen tieferen technischen Hintergrund hattest. Aber eigentlich ist es schon dann auch eine Managementrolle.
Absolut, aber du bist halt trotzdem noch am Produkt selbst dran und das ist der Unterschied. Okay. Ich meine, irgendwann, wir alle hatten schon Manager, die tolle Manager sind, aber wirklich nicht mehr wissen, was das Produkt macht, weil sie vor 5 Jahren dran gearbeitet haben und dann weiterhin noch sagen, wie es früher war oder wie es früher angepasst war. Und Software ändert sich alle Woche, also agile Software jeden Tag. Mhm. Und da ist es dann auch wirklich wichtig, dass man am Ball bleibt und auch nicht die gleichen Sachen immer wieder verkauft, weil dann könnte man einfach auch auf den Markt nicht reagieren. Ich meine, wie viele Firmen stehen jetzt da wie der Ochs am Berge von wegen, okay, alles andere ist KI und wir machen nichts damit, was müssen wir jetzt machen? Und im Endeffekt braucht es dann auch eine DevRel-Person, die ihnen sagt, ja, alle anderen sagen, sie machen KI, aber im Endeffekt benutzen sie ein drittes Produkt oder sie haben nur eine große Datenbank, die aussieht mit einer Menge If-Statements, die Antworten gibt. Wichtig, KI machen 2, 3 Firmen auf der Welt, alle anderen verkaufen irgendwelche Plugins derzeit. Und es ist halt wichtig, dass wir auch solchen Abteilungen oder solchen Leuten dann wirklich auch die Sicherheit geben, dass wir nicht zurückfallen im Markt. Aber es reine Managementrollen, ich weiß es nicht. Mittlerweile vielleicht, jetzt bin ich älter, jetzt habe ich noch mehr Erfahrung, vielleicht mache ich es irgendwann. Aber ich habe halt noch viel zu viel Spaß am Programmieren. Ich finde es halt schade auch, dass es wirklich keine Rolle gibt, wo man dann einfach mal an die Decke stoßen kann und weiter dort arbeiten kann. Ich hatte es in Microsoft jetzt zum Schluss, hatte ich einen Mitarbeiter, der war Senior Developer und super Typ, hat auch viel mit den anderen geholfen, hat Leute ausgebildet, hat nebenbei noch Sachen gemacht und hat seinen Job richtig klasse abgeliefert. Und er war halt Vater von 2 Kindern und er hat auch nebenbei noch so ein kleines Spiel am Laufen gehabt, wo er ein bisschen Geld gemacht hat und hat halt gemeint, okay, ich habe genug Kohle, ich habe Spaß an der Arbeit, ich liebe meine Arbeit hier, aber ich hätte wirklich gerne 4-Tage-Woche. Ich hätte wirklich gerne Freitag, Samstag, Sonntag für meine Familie, weil ich habe jetzt 2 Kinder schon, will für die machen. Ich will nicht befördert werden, weil ich dann mehr Aufgaben hätte, für die ich keine Zeit habe, weil ich mich um meine Familie kümmern will. Und ja, wir konnten ihm nichts anbieten und er ist dann gegangen. Und das fand ich halt wirklich schade, weil die Firmenstrukturen so aufgebaut sind, dass jeder eine bestimmte Karriereleiter machen muss. Und wenn dann irgendwie die Karriereleiter dann, wenn er sagt, er will es nicht machen, dass er dann angesehen wird als Mitarbeiter, der kein Interesse an der Firma hat oder der nicht wirklich, getrieben ist, weiter sich zu entwickeln. Und das finde ich halt richtig schade, dass man nicht irgendwann merkt, so IT oder Software ist in allem drin heutzutage. Und das ist wie ein anderer Job auch. Wenn ich bei Edeka oder bei Rewe arbeite, werde ich irgendwann Abteilungsleiter und dann werde ich vielleicht meinen eigenen Supermarkt führen. Das war's dann auch. Ich muss nicht unbedingt Manager von meiner eigenen Kette von Supermärkten werden oder sonst was. Dass wir wirklich Software-Leuten nicht erlauben, also nicht im amerikanischen Bereich, erlauben, einfach eine Karriere zu haben bis zu einem bestimmten Bereich und dann glücklich weiter Software zu schreiben und vielleicht mehr Kohle geben jedes Jahr, ist ja okay. Aber dieses immer sich befördern, immer in die Beförderung reingeschoben zu werden, war irgendwann super anstrengend bei amerikanischen Firmen. Weil wenn man bedenkt, ist jede Familie, jede Firma ist eine Pyramide. Unten gibt es wahnsinnig viele Jobs, oben gibt es ein, zwei Jobs. Und trotzdem musst du alle halbe Jahre befördert werden? Wo sollst du eigentlich hingehen dann? Die Jobs gibt es ja gar nicht.
Ich muss allerdings gestehen, hast jetzt schon zweimal Probleme beschrieben, wo ich sage, würde mich mal interessieren, deine Einschätzung dazu, ob das Zeitgeist ist, ob das der amerikanische Markt ist, die ich so nicht teile. Also zum einen, dass man eigentlich nicht die Zeit hat, sich neue Dinge anzuschauen und dann doch eigentlich immer wieder dieselben Softwarecode schreibt, wie man ihn kennt und nicht die neuen Sachen mitbekommt. Ich muss gestehen, in meinem Umfeld ist das echt anders. Da ist halt den Großteil der Zeit Dinge überdenken und klar hängst du, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, vielleicht ein Momentchen länger an dem einen oder anderen Tool, aber häufig auch mit einer guten Begründung und andere Sachen eignet man sich ja dann doch durchaus an. Und das andere war so dieses, man kann nicht sagen, nee, ich möchte nicht die Beförderung, ich möchte runtergehen auf 80% oder auf 60% meiner Zeit. Und in meinem Umfeld ist das durchaus gang und gäbe, würde ich behaupten. Ist das Zeitgeist oder ist das Markt?
Das ist Markt, würde ich sagen. Also ich denke wirklich, dass es in Amerika, also wo auch die Medien sehr auf den Markt gucken und eben auch der Markt, also der Aktienmarkt wahnsinnig auf deine Firma guckt. Wie viele tolle Mitarbeiter hast du? Bei Yahoo war es damals beispielsweise, wie viele Patente hat die Firma im Jahr gemacht und dadurch wurde dann deine Abteilung auch was er für die Firma wert war beurteilt. Und ein Patent zu kriegen, dauert halt ewig. Und das ist dann auch wirklich dann die Softwarearbeit dann auch immer auf dem Abstellband gebracht. Aber es war halt sehr interessant, diese ganzen Geschichten, weil ich denke, im deutschen Bereich oder im europäischen Bereich ist es weniger, dass du voll in der Firma aufgehen musst. Und in Amerika wird es halt dann doch erwartet. Und deswegen brennen Leute innerhalb von einem Jahr aus und gehen dann wieder. Und das ist ja schön, wenn es im deutschen Markt weniger ist. Fände ich super, wenn es überall so wäre. Aber ich sehe halt immer wieder, wie dann Leute dann auch sagen, oh, ich würde so gern bei Google oder bei Facebook oder sonst was arbeiten, weil da ist ja das Coolste und das ist ja das Neueste und das Schönste. Und ich glaube, mittlerweile sind diese Firmen schon fast die von der Bürokratie am meisten gehindert sind. Die, wo wir uns früher drüber kaputt gelacht haben, über die Siemens oder die Allianz oder die Banken oder die früher ja total ihr macht dieselbe Software seit 30 Jahren, ich habe keine Chance, da was anderes zu machen. Aber ich glaube, mittlerweile sind viele von den großen Firmen in dieser Spirale von immer wieder besser sein und immer wieder toller sein und alle halbe Jahre tolles neue Sachen erfinden, schon darin gefangen, dass sie ihre tagtäglichen Produkte einfach nicht mehr weiter verarbeiten können und dafür auch keine Zeit bekommen, irgendwelche Bugs zu fixen. Finde ich schon sehr interessant, dass dieses von außen gesehen werden und was der Aktienmarkt von dir erwartet, wichtiger ist als die Software, die du erstellst.
Ja, wenn das so ist, auf jeden Fall, aber interessant, wie unterschiedlich da die Blickwinkel sind. Dann lass uns doch nochmal zum eigentlichen Rollenbild, was du damals auch definiert hast, gehen. Gefühlt gibt es da draußen ja einen Haufen Begriffe dafür. Also irgendwie Developer Advocate, Developer Relation, wahrscheinlich viel mehr. Sind die denn eigentlich wirklich alle das Gleiche oder haben die unterschiedliche Nischen in dem, was sie tun?
Es gibt da mehrere Sachen. Ich meine, das Erste, was ich definiert habe, war Developer Evangelist, weil es einfach ein Titel war, der da war, der aber dann irgendwann die Leute genervt hat, weil er diese religiöse Konnotation hat. Und es gibt ja diese Tele-Evangelists in Amerika, dann gesagt, ich will nicht so als sehr religiöse Verkäufer dastehen. Ich denke da immer an die Leute in Leben des Brian, die da stehen und schreien, diese Evangelisten. Und ja, dann hieß es halt, Advocate ist die bessere Rolle, weil dann ist es auch nicht so Marketing, dann ist es auch nicht so Verkäuferding. Das hat Google damals gemacht, die waren dann die Ersten, die gesagt haben, wir haben keine Developer Evangelists, wir haben Developer Advocates. Developer Relations ist dann wieder eine größere Sache. Da ist Developer Advocacy dabei, da ist aber auch Community Building dabei, da ist aber auch Documentation Team dabei. Das ist dann eher so ein Überbegriff. Mhm. Also Developer Relations ist alles, was mit Entwicklern zu tun hat. Auch jetzt beispielsweise um die Jobbeförderung und was, wo sie in der Firma stehen und solche Sachen, dann eben auch HR-Leute da mit drin haben und eben andere Abteilungen mit dabei haben. Und Developer Advocacy ist eigentlich für mich die Aufgabe, in der technischen Abteilung zu sein und dort zu helfen, wie man dieses Produkt an die Außenwelt bringt und wie man dieses Produkt auch intern am besten kommuniziert und am besten so macht, dass es weiter auch geändert werden kann. Dazu gehört Dokumentation schreiben, dazu gehört Beispiele schreiben, dazu Beispielcode schreiben, dazu gehört auf Konferenzen zu gehen und über das Produkt zu reden, dazu gehört beispielsweise auch jetzt in Social Media zu gehen und als technischer Sprecher auf Social Media aufzutreten und nicht nur als Marketingperson. Und dazu gehört auch viel Community Building, indem ich beispielsweise jetzt, wenn ich mein Produkt Open Source rausbringe, was ich immer versucht habe, in jeder Firma zu machen und fast auch immer geschafft habe, dass ich dann eben auch von außen dann eine Community habe, die Software reinbringt und durch die Software wir dann eben Leute kennenlernen und damit dann auch beispielsweise auch Leute später einstellen können, die schon wissen, um was es bei dem Produkt geht, weil sie eben schon mit Produkt gearbeitet haben. Und das ist für mich so die Developer Relations Aufgabe. Ich habe kürzlich gerade jetzt auf einer Konferenz in Wien, das war eine HR-Konferenz, da habe ich alles gezeigt, was intern und extern ein Developer Relations Person macht. Ich kann da gerade mal gucken, was ich da alles, weil es hat sich sehr schlau angehört. Gehen wir es mal durch. Intern bist du als Trainer und als Mentor für deine Mitarbeiter da. Du erklärst also Entwicklern, dass sie nicht nur da sind, um Software zu schreiben, sondern auch, dass sie Ideen haben und die Ideen sollten kommuniziert werden. Das hilft, da hilfst du ihnen beim Public Speaking, beim internen Meetings erklären, beim Slides erstellen oder auch bei Demos erstellen, wenn sie beispielsweise vom Upper Management was haben wollen, hilfst du ihnen, tolle Demos zu erstellen, dass sie dann eben auch die Investition von der Firma bekommen. Das geht dann auch, dass du das Team glücklich hältst und interessant hältst am Produkt und auch für die Firma. Da geht es beispielsweise auch darum, dass du zeigst, was andere Abteilungen in der Firma machen oder ihnen auch Zugang zu anderen Abteilungen machst. Das war beispielsweise bei Microsoft, war natürlich GitHub, hat da gerade mit Copilot angefangen und jeder, oh, was machen die denn da Wildes? Und ich habe dann eben geschafft, dass wir Zugang zu Copilot als allererstes hatten in meiner Abteilung und auch das Ding ausprobieren konnten. Also wir an dem Erfolg von einer anderen Abteilung beteiligt waren, indem wir interne Tester dafür waren. Wäre ich nicht da gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert, sondern ich wollte halt wissen, hey, mein Team macht tagtäglich tolle Sachen mit Code, können wir Zugang haben, dann können wir euch mal so ausprobieren für euch. Eine andere die Sache, die du auch machst, je nachdem, wie groß die Firma ist, also bei einer größeren Firma wahrscheinlich nicht, aber bei einer kleineren Firma, wenn du im DevRel-Abteilung bist, dann bist du auch von der Karriere der Entwickler und auch wie Leute eingestellt werden, dass du beispielsweise mit deiner Hiring-Abteilung sprichst und sagst, okay, dieser Job geht nicht raus, weil da sind 15 technische Fehler drin schon in der Beschreibung und deswegen wird sich niemand dafür bewerben. Oder beispielsweise, wir haben schon 5 Entwickler, die eigentlich genau auf dieses Profil passen, die gerade einen neuen Job suchen. Warum schreiben wir das eigentlich nach außen auf, wenn wir auch die intern in der Firma verschieben könnten? Also auch, dass die Welt von außen die Firma sieht, nicht unbedingt peinlich für deine eigenen Entwickler ist. Das ist auch deine Rolle, da ein bisschen dazustehen. Du optimierst Produkte für die Anfragen von außen. Also da du ja die Communities leitest, da du ja auf GitHub bist und alles beantwortest, da du ja auf Sozialmedien rausfindest, was die Leute draußen wollen, bringst du das zurück zu deinem technischen Team und sagst, hier ist, was Leute wollen. Klar, geht noch nicht, aber hier ist, was wir machen könnten, dass es vielleicht in diese Richtung gehen wird. Du kannst natürlich auch dann Fragen und Ideen von deinem Team selbst sammeln und dein Job ist es dann, zum Upper Management zu gehen und zu sagen, eigentlich haben unsere Entwickler gesagt, das wäre viel besser, wenn wir so und so arbeiten könnten, können wir das mal ausprobieren. Du bist also sozusagen das Sprachrohr nach oben für deine internen Mitarbeiter. Mhm. und dann auch die Frustration zu finden und dann eben zu sagen, okay, mecker mal richtig los, was hier falsch läuft, und du schwächst es dann ab oder übersetzt es dann in Management-Speak im nächsten Meeting mit dem Upper-Management und sagst so, hier sind wir, warum unsere Entwickler unglücklich sind, letzten Monat haben wir 5 verloren, deswegen können wir da irgendwas machen, dass sich das ändert. Und das ist die interne Abteilung, das ist das Größte, was ich eigentlich denke, was die meisten Leute vergessen. Da DevRel irgendwann eine Mode wurde und jeder dann irgendwie gesagt hat, irgendwann gehe ich ins DevRel rein, weil da kann ich Sozialmedien mit Programmierung mischen und ich habe gerade ein Bootcamp gemacht und ich bin eigentlich ein ganz guter Programmierer, liebe aber auch auf YouTube zu sein, ich bin jetzt ein DevRel. Ja, aber du bist nicht wirklich ein DevRel, wenn du dich mit dem Produkt nicht auskennst und auch intern in der Firma nichts machst. Und da finde ich es halt sehr wichtig, dass man länger da in der Firma ist.
Was du jetzt von den internen Sachen so beschrieben hast, klingt für mich aber auch ganz stark nach einem Tech-Lead. Einfach einem klassischen, der intern auch quasi mit seinen Leuten für sein Team redet, quasi deren Interessen wahrnimmt, quasi nach außen kommuniziert, entsprechend natürlich im Hiring-Prozess und in den Ausschreibungen natürlich mit drin ist, versucht sein Wissen, seine Erfahrung intern weiterzugeben, um Leute quasi besser darin zu machen, wie sie öffentlich auftreten, wie sie intern Präsentationen halten und ja, sich für die Belange seines Teams einzusetzen. Ist das dann sehr nah beieinander, das Gleiche oder sich gegenseitig supportend?
Je nachdem, wie die Größe ist der Firma, ist es vielleicht meistens das Gleiche. Aber definitiv muss man sehr nah mit den leitenden Entwicklern oder den Abteilungsleitern arbeiten, weil du willst auch nicht auf deren Füße treten sozusagen. Du willst auch nicht sein, weil im Endeffekt müssen die ja das an ihrem Team auch. Und sie haben ja auch das Budget, wer wann arbeiten darf sozusagen. Wenn du von ihnen Entwickler wegnehmen willst, um was auszuprobieren, musst du halt auch sehr nah mit dieser Abteilung und diesen Leuten reden. Definitiv, die Hierarchien in der Firma sind da. Und da ist es für dich dann auch gut, teilweise mit den leitenden Entwicklern zu sprechen. Aber was ich auch gemerkt habe, dass wenn du eine DevRel-Person noch nebenbei hast, dass die öfters andere Sachen hört, als der leitende Entwickler hört. Gerade wenn die Leute halt viel Respekt haben vor denen oder fast Angst vor dem haben oder sagen, okay, ich will den jetzt nicht, ich will dem jetzt nicht vor den Karren fahren, sondern wirklich erstmal jemanden anderen sagen, dass das nicht so toll ist. Und das kann man dann, wenn 4 oder 5 Entwickler das sagen, kann man dann auch zum Teamleiter gehen und sagen, hey, habt ihr das mal ausprobiert? Und man kann es ja so verkaufen, ohne dass es... ist vielleicht auch so ein zweiter Ansprechpartner für solche Abteilungen. Aber ja, wie gesagt, wenn du wirklich ein guter leitender Entwickler bist und die Chance auch hast, von deiner Firma ein guter leitender Entwickler zu sein, dann sind das alles Teil deiner Aufgabe schon. Es erinnert mich fast an einen Job von einem Lehrer. Ursprünglich wollte ich Lehrer werden und habe dann das Curriculum durchgeguckt und habe dann gemerkt, wie viel du eigentlich innerhalb von 5 Jahren den Schülern beibringen musst. Und im Endeffekt, die meisten Lehrer sind nicht dafür da, Wissen weiterzugeben, sondern es zu schaffen, dass Schüler gute Noten abliefern und gute Tests abliefern. Und das ist das Gleiche da. Im Endeffekt, das Pädagogische oder das Menschliche und dass deine Mitarbeiter unter dir wachsen können oder mit dir wachsen können, fällt halt meistens oft weg, weil halt dann doch die Software, so schnell man die daraus bringen muss, dann doch wichtiger für die Firma ist. Aber ja, hast total recht. Es ist eine gute Aufgabe von einem normalen. Ich wünschte, es müsste die Aufgabe von DevRel nicht geben. Wenn die Firma gut aufgebaut ist, bräuchte es diese Person nicht. Aber ich denke, es war wichtig, diese Idee aufzubringen, um den Firmen auch aufzuzeigen, dass die technischen Mitarbeiter nicht nur Geeks in der Ecke sind, die glücklich sind, wenn sie einen Fußballtisch haben und Pizza kriegen, sondern wirklich auch Menschen sind, die wirklich auch kreativ sind und was Tolles einbringen können. Sie haben vielleicht nicht die sozialen Skills oder auch nicht den Antrieb, sich sozial oder kommunikativ in der Firma aufzustellen. Aber sie haben dann jemanden für sie, der das Ganze multipliziert und für sie sozusagen übersetzt.
Ich glaube, ich mag deinen Vergleich sehr mit dem Lehrer. Also wenn man sich jetzt in die Schule zurückversetzt, da gibt es auch ja irgendwie die Lehrer, die halt sich da vorne hinstellen, ihren Namen an die Klasse, an die Tafel schreiben und jetzt sagen, okay, jetzt bitte machen wir Folgendes und das ist Folgendes, das Programm, und versuchen auch ihren Unterricht zu leiten durch eine starke Autorität. Und dann gibt's halt irgendwie Lehrer, die halt eben mehr unterstützend wirken, wie man es ja sich vielleicht im Idealbild auch vorstellt, dass sie Schüler individuell fördern, so wie ein guter Leitungskraft in Unternehmen vielleicht auch so sich als Servant Leader irgendwie sieht, als jemand, der quasi seine Mitarbeiter ins Zentrum stellt und deren Interessen und gemeinsam als Team überlegt, wo gehen wir hin, um entsprechend dieses Dienende, die Leute vor allem voranzubringen, zu sehen. Und wenn du so jemanden in der Führungskraft hättest, dann ist es wahrscheinlich sehr ähnlich von einem DevRel-Person. Aber wenn man halt vielleicht andere Führungskräfte auch hat, die vielleicht eher eben das Produkt stark im Fokus sehen und die Mitarbeiter nur als Mittel zum Zweck dessen, dann ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass man so eine Sonderrolle hat.
Ja, es ist mir gerade aufgefallen, dass wirklich einer meiner Lehrer im Gymnasium damals wirklich da bahnbrechend für mich auch war. Der war unser Englischlehrer im letzten Jahr. Und der war auch gleichzeitig der Leiter der Theaterabteilung. Mhm. Also Theaterding nach Extracurricular, wie immer es im Deutschen heißt. Aber ich fand es halt sehr faszinierend, weil erstens, es war ein Englischlehrer, der auch in England gelebt hat und in England unterrichtet hat, also wirklich Englisch konnte. Es ist faszinierend, wie viel deutschen Fremdsprachen versaut werden, indem der Lehrer einfach auch ein Deutscher ist, der gerade so die andere Sprache kann und wirklich auch nicht weiß, wie dieses Land tickt oder diese Umgebung tickt. Und er hat beispielsweise uns dann, wir haben dann Newsweek abonnieren müssen und haben dann die Artikel durchgelesen und auch übersetzt. Und dann hat er einfach gesagt, okay, der Text ging jetzt, was weiß ich, über Kohl und Brezhnev oder, nee, Brezhnev von Anzeigen, jedenfalls über zwei Politiker. Und dann ging es darum, okay, du bist jetzt der Politiker, du bist der Politiker, geht vor die Tafel und macht eine offene Diskussion mit den Ideen von denen. Und da gibt's Noten darauf. Anstatt dass wir wirklich nur die meisten Sprachlehrer bringen einem Syntax und Vokabular bei. Aber die Kommunikation wird eigentlich nie einem beigebracht. So frei zu sprechen in einer anderen Sprache ist wirklich was meistens unter den Tisch fällt. Und da war der ziemlich bahnbrechend für seine Zeit. Ich meine, das war 1993, 1992. Ja. Und das ist schon toll zu sehen, dass mir das jetzt gerade so einfällt, dass das wirklich auch eine interessante Geschichte war. Und sowas habe ich dann später auch viel in meinen Teams gemacht. Also beispielsweise meinen Entwicklern Kommunikation besser beibringen, wie Sachen wie PowerPoint-Karaoke. Einfach irgendwelche PowerPoints im Internet runtergeladen und du musst 5 Minuten lang vortragen und weißt nicht, was der nächste Slide sein wird. Und das ist halt toll, um die Leute zu befreien von dem, ich muss die perfekte Slide-Deck schreiben und das vortragen, sondern einfach, ich bin ein Vortragender, der Informationen rüberbringt. Auch Lightning-Talks in der Firma einzuführen, dass beispielsweise jeden Donnerstag haben wir von 11.45 Uhr bis Mittagspause 5 Minuten. Was habe ich im Produkt am Problem gefunden? 5 Minuten, so könnten wir es lösen, so könnten wir wirklich was Besseres draus machen und 5 Minuten Diskussion, wie können wir es zu einem Standard in der Firma machen oder wie können wir es dokumentieren, dass auch jeder es gleich verwenden kann oder sollten wir es verwenden. Und es war halt sehr einfach, dann seine ersten Vorträge zu halten, weil es um was geht, was einen nervt, weil man gerade daran arbeitet und weil es auch darum geht, dass man gleich den anderen Kollegen sagt, so hey, können wir das nicht lösen, dass es nicht wieder auftritt. Also es war halt wirklich so einfach, dann für die meisten Leute ihre ersten Vorträge in der Firma zu halten und dann später auch größere und dann später auch zu Konferenzen zu gehen und sonst was. Und diese kleinen Spiele, diese kleinen pädagogischen Spiele, die man aus der Schule vielleicht noch kennt, funktionieren witzigerweise in dem Bereich auch unheimlich gut.
Ja, spannend. Und damit hast du auch eine sehr schöne Brücke geschlagen vom internen DevRel hin zu wahrscheinlich die Stufe 2 mit Outgoing, weil dann, ich glaube, wahrscheinlich kommt genau das dann, dass man nach draußen hin auch seine Ideen vertritt. Genau, du hast ja schon selber gesagt, das Produkt vorstellt, aber ja, geh vielleicht da mal ein bisschen drauf an. Was sind denn die nicht interne Sicht von einer DevRel-Person?
Also die Aufgaben extern sind erstmal die Produkte, Services und die Firma für verschiedene Leute darzustellen. Das heißt, wenn du auf das Schlimmste, was Firmen früher gemacht haben, war auf eine Entwicklerkonferenz zu gehen, dasselbe Slide-Deck zu zeigen wie auf einer Designerkonferenz, das gleiche wie auf einer Barrierefreiheit-Konferenz und so weiter und so fort. Dass du wirklich auch auf die verschiedenen Märkte eingehst, auf die verschiedenen anderen Publikum eingehst und wirklich für verschiedene Leute anders übersetzt. Die meisten Firmen sagen, okay, wir machen Software-Dokumentation und die Dokumentation ist autogeneriert von der Software durch Kommentare und es sollte lang. Aber dann wirst du beispielsweise niemals einen kreativen Entwickler, dass er deine API benutzt, weil er wirklich das Ding nicht lesen will und nicht sehen will. Machst du dagegen eine schöne grafische Demo, die deine API benutzt und zeigt gleichzeitig, wie die API gewendet werden kann, hast du vielleicht damit auch einen neuen Markt aufgemacht. Also auf das Produkt, die Services und die Firma in verschiedene Märkte reinzubringen, durch Vorträge, durch Blogposts, durch Dokumentation, die eben auch mal anders aussieht als nur die technische Dokumentation. Das ist eine der Hauptaufgaben und ist eine der einfachsten Aufgaben zu verifizieren, weil man eben sagt, okay, so und so viele Sachen haben wir gemacht. Das Zweite, was man natürlich macht, ist neue Mitarbeiter finden. Dadurch, dass du auf Konferenzen gehst, dadurch, dass du eben Meetups machst, dadurch, dass du eine Community, eine Open-Source-Community beispielsweise leitest, findest du da Talente, die beispielsweise bei der Firma anfangen könnten, die sonst schwer zu finden wären. Und der Trick dabei ist halt wirklich, dass es super teuer ist, neue Entwickler in die Firma reinzukriegen. Und da, wenn du es schaffst, eben durch einen Vortrag drei Firmen kennenzulernen und von denen zwei Entwickler mitzunehmen, schon hast du dich für die Firma erstmal wieder definiert. Community Building natürlich ist auch eine Geschichte. Das geht dann zusammen mit Marketing und mit Social Media Marketing auch viel auch zusammen. Jetzt in den letzten Jahren, damals als ich angefangen habe, gab es das ja noch nicht. Und es geht auch, eine sehr wichtige Sache ist auch den Wettbewerb anzuschauen. Und zu sehen, du gehst auf eine Konferenz, was hat der Google-Mensch gesagt, was hat der Amazon-Mensch gesagt, welches tolle andere Produkt hast du gesehen auf der Bühne, das genau das Gleiche macht wie ihr, aber eigentlich viel schöner aussieht und was kann unsere Firma davon lernen? Also das Ohr an der Außenwelt haben und dann der eigenen Firma zu sagen, hey, das hat super funktioniert, vielleicht sollten wir auch sowas machen. Inspiration finden für andere Sachen, so hey, wir haben ein Startup getroffen, die machen das und das, können wir mal mit unserem Management sprechen, dass sie mit dem Startup vielleicht reden, vielleicht können wir deren Produkt verwenden oder mit denen arbeiten und Produktnachfrage erstellen. Du gehst auf die Bühne, sagst so, hey, wir haben das Produkt zum Ausprobieren, wer will es mal ausprobieren, hier sind die 20 Zugangscodes und du kannst dann eben, Leute probieren es dann aus, geben dann Feedback und schon wird das Produkt auch besser. Und natürlich auch Entwickler Anfragen von außen für das eigene Produkt finden. Features für Entwickler zu machen ist super schwierig. Also Entwicklerwerkzeuge herzustellen, das Frustrierendste für mich war wirklich zu fragen, so hey, was wollt ihr in diesen Entwicklerwerkzeugen haben? Und die meisten sagen dann, ja, was jetzt schon drin ist, passt. Aber dann finden sie was Neues und dann ja, das sollte auch noch rein. Diese Feature-Writes, so die ist wirklich, dass jeder Entwickler seine kleine sein Seitenproblem dann extra Produkt drin haben will, macht die meisten Entwicklerprodukte total überflüssig oder zu viele Informationen drin. Ich war jetzt der Produktmanager für die Entwicklerwerkzeuge im Browser und wir haben irgendwie 127 verschiedene Tools darin gehabt und genutzt wurden 4 von den meisten Nutzern, weil wirklich so sie von Entwicklern für sich selbst hergestellt wurden, anstatt von Entwicklern für Entwickler. Und dann haben wir halt geschaut, was sind die Probleme von außen? Was für Software erstellen Menschen heutzutage? Und welche Sachen werden dann besser? Oder was brauchen sie an Tools, um das Ding besser zu machen? Und dadurch konnten wir dann auch um einiges Sachen rausschmeißen, die einfach nicht mehr nötig drin waren oder hinter einen Flag setzen. Und dadurch wurde dann auch das ganze Produkt schneller und das Produkt hat auch wenig Speicher verbraucht, weil eben diese ganzen Sachen nicht mehr im Hintergrund liefen, die eigentlich sowieso keiner haben will, aber die einfach drin waren. Und wenn man nicht mit Communities umgehen kann, wenn man nicht weiß, wie man nachfragt, dann nimmt man was raus und es gibt 2 Leute, die sich tierisch aufregen, weil die es seit 10 Jahren verwenden und dann sagt man, okay, dann packe ich es wieder rein. Anstatt zu wissen, dass es vielleicht 50.000 Leute draußen gibt, die was anderes brauchen, für das du keine Zeit hast, weil du dieses Produkt, das zwei Leute wollen, weiterhin änderst oder weiterhin mitschleppst sozusagen. Also dieses von außen nach innen zu bringen, ist, glaube ich, die größte Aufgabe, wenn es um technische Details geht. Und die beste Art und Weise, deiner Firma zu beweisen, dass eine DevRel-Abteilung nötig ist, ist eben neue Mitarbeiter zu finden und die dann schneller reinzubringen. Das andere, was ich auch viel gemacht habe, ist eben Türen aufgemacht für die Sales-Abteilung. Man kennt das ja, als Firma, dich ruft jemand an, ach, wir haben ein tolles Produkt, wollt ihr das nicht kaufen? Und ja, interessiert mich nicht. Oder die E-Mail kommt sowieso nicht rein und es wirkt sich, als wär's sofort verkauft. Aber auf einer Konferenz einen anderen Entwickler von einer anderen Firma zu treffen und mit denen zu unterhalten, so, boah, wir haben das und das Problem mit unserem Scrum und wie sieht's bei euch aus und sonst wo, und dann lernst du die kennen und übrigens, wir haben dieses Ding, willst du es mal ausprobieren? Ich würde gerne mal sehen, ob das bei euch klappt, und schon ist die Tür aufgemacht für eure Sales-Abteilung, da mal wieder reinzukommen. Also wenn ich beispielsweise auf Konferenzen geflogen bin, habe ich dann immer auch am nächsten Tag dann noch angeboten, an Firmen, die lokal sind, wo ich war, dann noch ein Brownback zu machen oder auf die Mittagspause vorbeizukommen und noch Fragen und Antworten zu machen und dadurch eben auch die Tür aufmachen konnte für einige Firmen, die vorher meiner Firma verschlossen waren, weil sie eben niemand kennengelernt haben und alles, was sie direkt an die Marketingabteilung geschickt haben oder an die Communication-Abteilung gleich geblockt wurde, aber von Entwickler zu Entwickler dann durch die Firma nach oben gehen und dadurch auch dem Entwickler sozusagen was mitgeben und sagen, hey, wir haben ein Produkt, da könnt ihr die Drittel der Zeit verwenden in dem, was ihr macht. Und das ist kein Bullshit, das ist wirklich, ich kann es dir zeigen gerade mal, warum es so geht. Und dann, dass der Entwickler das dann in seiner Firma reinbringt und dann eben seinen Salesmensch anspricht, der deinen Salesmensch anspricht und dann dadurch eben ein Vertrag entsteht, ist halt um einiges natürlicher. Ja. Ja, um einiges einfacher auch, und das ist, was viele Leute unterschätzen, dass dieses Geek-zu-Geek-Sprechen unheimlich wichtig ist, um in andere technologische Firmen reinzukommen.
Ja, da hast du absolut recht, klar. Also du hast jetzt viele Sachen unterwegs angesprochen, so gute Entwickler-Tools, da hätte ich nochmal eine Rückfrage. Also gefühlt, die wirklich guten Entwickler-Tools, die ich kenne, zumindest, ich meine, ich bin ja nicht im Frontend unterwegs, ich bin ja so eher im Python-Stack unterwegs, aber die sind fast immer einfach Hobbyprojekte von Privatleuten, die irgendwie eine Traction bekommen haben, die ein Gefühl hatten für die Community und die das Ding eigentlich meist so als One-Man-Show zumindest gestartet haben zu entwickeln. Manchmal wird danach da eine Firma draus, manchmal ist es auch einfach nur ein Seitenprojekt, wo mehr Leute dann im Open-Source-Projekt irgendwie ein bisschen mit einsteigen. Aber ja, wenn man da irgendwie, finde ich, gerade rumguckt, sind es fast immer so, ein Entwickler hat eine wirklich coole Idee und baut das Tool, was er wirklich braucht, und er ist gefühlt sehr repräsentativ für seine Community. Siehst du das anders, dass du, ja.
Ich sehe das, ich verstehe es auch, aber ich finde es auch super gefährlich, weil irgendwann hat der Mensch keine Zeit mehr oder irgendwann hat er auch keinen Bock mehr, und eine Community zu leiten oder eine Community zu haben für ein Produkt ist unheimlich schwierig und kostet viel Zeit, und da ist halt eben dann auch eine größere Firma oder mit einer DevRel-Abteilung oder DevRel Freunde oder was immer vielleicht auch ganz wichtig, weil dann das zweite Problem ist halt die Biases, die man dann raus hat. Ich meine, wir hatten jetzt gerade DHH im Interview, der ist ja das größte Beispiel dafür, wie er Ruby gemacht hat und dann Ruby on Rails und dann Hey und diese Geschichten, und irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr, dass jeder dich fragt, das Ding weiterzuentwickeln oder 20 Mal Nein zu sagen, und da finde ich halt dieses muss es alles groß werden? Nein, aber wenn es groß wird, kann es auch ganz schnell sein, dass der Mensch, der diese tolle Idee hat, dann auch ganz schnell davon überfordert ist. Und das sieht man in den letzten paar Jahren, wie viele Open-Source-Sachen dann schnell wieder weggegangen sind, weil eben die Leute dann ausgebrannt waren nach einem Jahr und keine Zeit mehr hatten dafür, auch weil kein Geld reinkam. Das ist das Zweite halt auch, ne? Ich meine, es ist ja schön, wenn dein Produkt Milliarden von Leute verwenden, aber wenn du davon nicht leben kannst, dann ist es halt ein anderes Problem, wenn du dann deinen normalen Nebenjob noch machen musst. Es war auch sehr schön, ich habe beispielsweise einen guten Freund von mir, den Entwickler von Curl, wo es ja keinen Network-Stack geben würde, eben kein Betriebssystem ohne diese Software, die irgendwie von ihm 1982 oder so das erste Mal geschrieben wurde als IRC-Bot. Und er macht es nebenbei. Und jetzt hat er endlich die Curl-Firma gegründet und lebt davon. Aber er ist halt auch ein Schwede, der auch genussvoll lebt mit ein bisschen Geld und nicht unbedingt der Milliardär sein will, der das dann irgendwann an Amazon oder an Microsoft verkauft, sondern gesagt hat, er will es weiter so beibehalten. Und er ist wirklich noch der Einzige, der an dem Ding mehr oder minder arbeitet, aber hat halt Community-Leute eingestellt, die mit ihm arbeiten und die Community sozusagen die Firewall für ihn sind, für die ganzen Anfragen. Aber diese Skalierung ist echt ein interessantes Thema, wie weit wir tolle Kreativität von einzelnen Menschen, die dann zum Produkt werden, dann wieder in anderen Produkten widerspiegeln können oder eben auch die aufpassen, dass die Person entweder nicht total in die falsche Richtung abdriftet und dann so zu dem Despot wird in seinem Softwareabteilung oder eben dann zu nett ist und immer wieder neue Features reinbringt und dann keine Zeit mehr für sein normales Leben hat. Also dieser Sprung von tolle Idee Open Source zu Produkt Open Source, auf der tollen Idee basiert und weiterhin dann skalierbar ist und auch von anderen Leuten weiterverwendet wird, ist echt ein Problem, weil da kommt auch viel Ego rein. Irgendwann sagst du, okay, ich habe das Produkt gemacht und das ist mein Produkt und ich will es jetzt nicht mehr ändern und wenn eine andere Firma das aufkauft, die wollen es jetzt total ändern, bin ich dann total genervt. So irgendwann musst du auch sagen, okay, wie ich gesagt habe, ich stelle dann jüngere Entwickler ein und höre mir den Ideen erstmal an und merke, dass vielleicht meine Sachen, die ich seit 20 Jahren mache, nicht mehr so die tolle Idee ist, sondern wirklich die neueren Sachen oder wie sie es angehen, wichtiger ist. Das ist halt die interessante Sache, wie man sich da verändert. Also ich habe immer, wenn ich als leitender Entwickler oder so, habe ich immer Leute eingestellt, die besser sind als ich. Ich wollte, dass sie mich ersetzen irgendwann, dass ich dann was anderes machen kann. Und das ist halt eine Sicherheit oder das ist sozusagen ein Selbstbewusstsein, das man auch haben muss. Und da ist halt das Problem, wenn wirklich wenn dein Produkt du bist und das Produkt dann irgendwann so viel Anfragen kriegst, dass du nicht mehr machen kannst, da ist dann auch die Frage, hast du dann eben wie den Mut zu sagen, okay, ich gebe es jetzt ab, gebe es jemand anderem weiter oder ich verteile das auf 5 Leute und es bin nicht nur ich. Das ist ein Schritt, den vielen Leuten richtig schwer fällt und deswegen auch viele tolle Produkte dann irgendwann auch wieder verschwinden.
Ja, hast du sicherlich recht, wenn dann das Ego mit der Person und dann quasi die Person da sehr nur ihre Ideen sieht. Tatsächlich würde ich behaupten, ich kenne viele tolle Projekte, also irgendwie Polars, FastAPI, Rough, keine Ahnung, die alle eigentlich schon einen Hauptentwickler haben, wo klar ist, der ist der Autor, der hat es ein bisschen nicht gebaut, die aber es durchaus geschafft haben, die Community da um sich rum zu scharen, die es geschafft haben, dass Leute sich motiviert gefühlt haben, dort Pull-Requests einzustellen und auch andere Leute dann dazugekommen sind über den Verlauf der Zeit. Also von daher, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall möglich ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Weg steinig und schwer ist und anstrengend und bei keinem der Produkte, um ehrlich zu sein, weiß ich, wie es in 20 Jahren aussieht. Also bei den wirklich langlebigen Sachen, wo dann wirklich Maintenance über Jahrzehnte hinweg sein muss, da, gut, ist sicher nochmal ein anderes Thema, wenn dann viel weitergezogen ist und du ganz tief irgendwo im Stack bei anderen eingegraben bist und nicht das User-Facing-Produkt vielleicht auch bist.
Ja, gerade wenn man auch Sachen für Entwickler macht, wo dann auch ein Community-Bereich dabei ist. Gab es ein super Beispiel, jsbin.com war ja so, ist ja noch so ein JavaScript-Ding zum Ausprobieren im Browser, also nicht wie CodePen oder so, dass man schnell was ausprobieren kannst. Und da hat Remy Sharp, also der das gemacht hat, mal einen ganz tollen Vortrag gemacht, was über 5 Jahre passiert ist mit dem Ding. Was er allem arbeiten musste, um das zu skalieren, dass es nicht zu teuer wird, dass keine illegalen Inhalte auf dem Ding gepostet werden und also wirklich da man weiß gar nicht, was für ein Rattenschwanz da dran hängt an Problemen, sobald man Software erstellt für Leute, wo sie Software selbst ausprobieren können. Und CSS-Tricks ist jetzt auch so ein Beispiel. Das war ja auch ein Ding, das von dem CodePen-Typen selbst kam, der es dann irgendwann verkauft hat an eine andere Firma und die ändert jetzt total um und die Community geht halt ab, dass alles falsch ist und er hat nichts mehr damit zu tun, aber wird im Endeffekt doch von den Leuten belangt, willst du dir zurückkaufen? Ich bin auch kein Millionär, ne? Also es ist wirklich interessant zu sehen, wie Leute dann auch immer denken, dass die technischen Leute, die an einem Produkt bleiben oder als Produkt gegründet haben, auch jahrzehntelang noch der Einzige sind, der da was besprechen kann. Ja. Ich meine, tollstes Beispiel, während Covid mit den ganzen Querdenkern, die wirklich Bill Gates noch angefahren haben, dass Bill Gates und Microsoft das und das macht und Bill Gates hat seit Microsoft seit 20 Jahren nichts mehr zu sagen.
Gut.
Der hat nichts mehr mit der Firma zu tun.
Ja, ja. Aber ich glaube, dann muss man halt tatsächlich auch ein bisschen schauen, ne? Wer ist die Zielgruppe, wie öffentlich bist du? Und ich glaube, wenn du Also zumindest mein Gefühl ist, wenn du wirklich ein echtes Entwickler-Tool baust, Entwickler da draußen sind meist nicht die kompletten Spinner, zumindest in meiner Wahrnehmung, und bringen irgendwelche haltlosen Vorbehalte, sondern typischerweise, ne, Softwareentwickler haben einen Hang zu irgendwie Pragmatismus, Sachen logisch hinterfragen, verstehen, warum Dinge sind und nicht blindes Verschwörungstheorien glauben oder so.
Ja, nee, das habe ich nicht gesagt, aber Empathie fehlt halt öfters. Das ist wirklich ein Problem. Es ist wirklich, die meisten Communities, die ich angefangen habe, musst du auch wirklich dann auch Leuten beibringen, nicht sofort zurückzuschießen, wenn jemand das erste Mal ein PR macht oder das erste Mal was kommentiert und wirklich zu sagen, ja, das ist ja scheiße, das nehmen wir nicht an. sondern wirklich so, okay, das ist nicht die Qualität, die wir haben, müsste so und so geändert werden, kannst du nochmal umschreiben. Also dieses langsam Leute in die Community reinbringen, das ist etwas, was ziemlich schwierig ist und gerade auch faszinierenderweise im europäischen oder gerade deutschen Bereich oder jedes Mal, wenn ich mit Amerikanern gearbeitet habe und europäische Mitarbeiter habe, das Erste, was wir uns beibringen müssen, ist zu kommunizieren, wie man Kritik übt, ohne dass man Kritik übt. Weil als Deutscher sagst du, okay, das Ding ist kaputt, komm, wir reparieren's. Und niemand fühlt sich angefahren deswegen. Der sagt, okay, ja, stimmt, da ist ein Fehler, komm, wir machen das. Und meistens kam dann bei amerikanischen Firmen, kam dann irgendwann zurück, ja, aber unsere Entwickler haben wochenlang dran gearbeitet, das ist ja eigentlich ziemlich toll. Ja, umso schlimmer, dass es kaputt ist jetzt, aber du musst halt wirklich so dieses langsame so, hey, es ist ja toll, dass das Produkt so schnell gemacht wurde und es ist ja super, dass wir so viel erreicht haben. Leider ist ein kleiner Fehler drin, den sollte man vielleicht noch beheben, ne? Aber im Deutschen war das nie ein Problem, dass du sagst, so, das ist kaputt, wir reparieren es jetzt. Aber die Leute fühlen sich sehr angegriffen, wenn du ihren Code kritisierst teilweise, weil viele Leute sich durch ihren Code auch erstmal in diese Community einschreiben sozusagen. Dieses ich definiere mich dadurch, wie viel Code ich für jemanden schreibe, egal was für eine Qualität es ist, ist tief in vielen Leuten drin. Und da ist halt auch so die Schwierigkeit, den Leuten beizubringen, ja, deine Antwort könnte ein Satz sein, es kostet dir viel Zeit, mehr Sätze zu schreiben, aber jetzt denk mal drüber nach, wie die Person sich fühlt, wenn er eine bessere Antwort bekommt, an sozusagen, das ist nicht gut genug. Mhm. Das ist dann eher so ein Ding, das wirklich interessant ist teilweise, dass wir in unserer Kommunikation zu effektiv werden oder zu direkt werden, dass wirklich Leute dann sich angegriffen fühlen können.
Hängt natürlich stark damit ab, mit wem man immer kommuniziert. Und ich glaube, da kommt jetzt auch echt verschiedenste Aspekte rein, die wir jetzt schon hatten. Also intern muss man hands-on sein, man muss die Sachen verstehen und logisch, strukturiert, analytisch arbeiten können. Man muss sich trauen, rauszugehen und die Communication Skills zu haben und Leuten Dinge zu erklären. Man braucht das Verständnis und die Geduld, Sachen ordentlich zu dokumentieren. Und jetzt haben wir noch das Vierte mit ordentlicher empathisch sein, auf Menschen zugehen, eine offene Community schaffen, welcoming zu sein. Das sind schon auch ein sehr diverses Skillset, was man so mitbringen muss dafür.
Aber tolle Sachen, um dran zu wachsen. Das ist das Zweite halt auch als Mensch, finde ich. Das ist es irgendwann, in meinem Anfang sitzt du als Entwickler dort, jeder findet dich toll, aber niemand weiß warum. Und das ist immer das fand ich immer so faszinierend, wenn ein Manager einen auf der Bühne irgendwie gesagt hat, ja, und der Christian, der hat was ganz Tolles programmiert und du findest eigentlich doof, was du programmiert hast. Du findest eigentlich die Qualität nicht toll. Aber du wirst halt dann noch hochgepusht von jemandem, der nicht versteht, was du machst. Du fühlst dich gebauchpinselt, aber andererseits fühlst du dich beleidigt, genommen, weil er nicht versteht, was du eigentlich machst, ne, und nicht ernst genommen, ne? Das fand ich immer so, dieses Doppelspiel bei so richtig großen Konferenzen, wenn immer ein Direktor von bla 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 oder ein CEO-Founder von so und so und der kommt dann auf der Bühne und hat einen Entwickler dabei und zeigt dann immer rüber so, Steven, und kann unser Produkt das machen? Und dann wünschte ich einmal, dass Steven sagt, nee, unser Produkt ist scheiße, das kann's nicht. Es ist doch absolut unnötig, jemanden so vorzuführen und so, oh, guck mal, ich habe hier mein Lieblingskuschelentwickler mitgebracht, der euch was Tolles zeigen kann. Jetzt darf der Geek mal 5 Minuten sprechen und dann gehen wir wieder zurück zum wichtigen Thema. Das fand ich immer sehr anstrengend und das fand ich auch immer sehr wichtig, dann da einzuschreiten und zu sagen, ja, ich kann dir einen Entwickler geben für deine Keynote, aber dann gehe ich auf die Bühne mit dem und nicht irgendein Verkäufer, der dann nur den Entwickler vorzeigt.
Ich wollte nur mal sicher gehen, wir hatten vorher die interne Rolle, mit den Menschen zu kommunizieren, unterstützend zu sein, vorzubereiten für Management-Themen, alles mögliche intern. Dann die externe Rolle, auf Konferenzen zu fahren, dort Verbindungen herzustellen, ne? Nerd-Rede zu Nerd, Leute das Open-Source-Produkt vorzustellen, die Community online zu schaffen. Das sind so die beiden Hauptseiten oder fehlt uns da jetzt was noch?
Nee, ich meine, die Außenrolle ist eigentlich das, was die meisten Leute denken, dass Developer Relations ist, weil da sieht man sie halt, ne? Das sind auf der Bühne, die machen die Kommunikation, die zeigen die tollen Videos, die machen diese Sachen, aber das Interne und Externe ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Sonst kann ich mir eigentlich nichts noch vorstellen, was noch so kommen sollte. Vielleicht noch Peer-to-Peer für andere Firmen, aber das ist dann eher so auch dann wieder extern. Also, dass man auch wirklich dann sich der Firma gegenüber anderen Firmen erstellt. Beispielsweise jetzt bei We Are Developers werde ich jetzt beispielsweise auch jetzt öfters mal rausgeschickt, wenn Kunden von uns eben DevRel-Abteilungen machen wollen, dass ich Schulungen für die Schüler mache, sozusagen Teaching the Teacher. Und dann eben die dadurch diese Kommunikation auch weitermache. Aber das ist für mich im Endeffekt nur eine andere extra Außenrolle, die ich jetzt auf diesen Slide-Deck dazu schreiben muss, mal da eingefallen.
Ja. Ich wäre sonst nochmal interessiert, also einfach so ein paar Tipps von dir zu bekommen, auch der das schon jetzt jahrelang gemacht hat, ja, wie man eine Firma gut nach außen vertritt. Du hast ja eben schon gesagt, wenn du jetzt zu einer Konferenz fährst, dann guckst du, dass du da nach Möglichkeit mit den Leuten ins Gespräch kommst und dann auch nochmal sagst, okay, am Tag danach oder davor komme ich nochmal bei euch vorbei, stell nochmal die Sachen vor und dieses Nerd-to-Nerd-Reden. Wie kommst du denn mit den Leuten am besten ins Gespräch auf einer Konferenz, dass du da eben dieses gute Nerd-to-Nerd-Gespräch findest?
Gute Frage. Ich meine, viel öfters Partys, sonst was oder aber auch, wenn ich beispielsweise ein Sprecher bin, dann bleibe ich nicht nur auf den Sprecher, die Sprecherkonferenz ist natürlich super wichtig, dass du Sprecher essen gehst und mit den anderen Sprechern kommunizierst. Das ist für mich jetzt Hauptsache sehr wichtig, weil ich auch die dann auf meine Konferenzen einladen kann. Aber ich gehe auch gerne an den Verkaufsständen rum und sehe beispielsweise dann auch die verzweifelten Entwickler, die da stehen und wo keiner mit denen spricht und sagt dann, hey, was ist mit euch los, weil es kommt ja keiner. Ne, und die Probleme so zu finden, also wirklich mit jedem zu kommunizieren, der auf der Konferenz auch ist und vielleicht auch mal die Sachen, die man mit denen man nicht spricht, auch Recruiter ansprechen, andere Leute, die wirklich Verkäufer sind und da sagt, hey, was sagt ihr zu euren Entwicklern, wo sind die jetzt? Ja, wir haben keine Zeit gehabt dafür, die herzuschicken, ne, solche Sachen zu finden. Ja, das ist mit das offen zu sein für alles. Was ich sehr faszinierend fand, was auch vielleicht ein ganz guter Trick ist, ich habe mal wirklich ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken und wirklich dann auch auf Konferenzen gemerkt, dass wenn du eben nicht nicht Teil der großen Party-Crowd bist, du wirklich an der Seite Leute, die ruhiger sind und eben nicht die große Party machen, triffst, die einiges interessanter sind. Oder die um einiges mehr Senior sind und wirklich dann nicht auf der Afterparty sich halt mal hinzeigen, aber vielleicht was gute Gespräche haben wollen, aber keine Gespräche haben können, weil halt die ganze Gruppe, die Cocktails hat, am Rumschreien ist. Dann eben auch mal diese Fringes abzulaufen und die einzelnen Leute dort kennenzulernen, fand ich auch super interessant, dass die besseren Kommunikationen auf dieser Party war. Und deswegen finde ich es immer sehr wichtig, auch die Idee von der Konferenz mit einer riesen Afterparty mit einem DJ oder mit einer Band kann ich mittlerweile nicht mehr vertragen. Weil ich meine, entweder machst du eine Networking-Afterparty, wo Leute sich nochmal diskutieren können, was da gelaufen ist, oder du machst halt eine Ching-da-rasa-bum-Party, wo du echt nichts verstehst. Und also sobald beispielsweise eine Konferenz jetzt eine Afterparty hat, die jetzt in einem Club ist beispielsweise und fragt, ob ich als Sprecher vorbeikommen will, sage ich nein. Erstens bin ich zu alt dafür und zweitens finde ich es halt auch ziemlich sinnlos, weil im Endeffekt wirst du da keine Kommunikation haben. Du wirst nur Party machen mit Leuten, was ja auch wichtig ist. Und wenn du als dann junger Entwickler das erste Mal rausgekommen bist und dann von der Firma eine Konferenz bezahlt bekommen hast, hab Spaß dort. Aber für mich ist es halt Zeitverschwendung in dem Bereich, wo ich dann wirklich professionell als DevRel-Person auf einer Konferenz bin.
Wie viel guckst du vorher durch die Liste der Speaker oder auch wenn es vorher irgendwo sonst einen Open-Source-Kanal gibt, Slack oder was auch immer, wer alles auf der Konferenz sein wird und überlegst dir, mit wem möchte ich auf jeden Fall ins Gespräch kommen?
Würde ich sagen, mache ich schon viel. Das Problem ist wirklich auch, wie du gesagt hast, mit Kanälen, dass wirklich jede Konferenz jetzt ihren eigenen Discord-Channel hat und jede Konferenz auch ihre blöde App hat, die ich auf meinem Handy runterladen soll, die ich dann einen Tag lang verwende. Es ist wirklich total faszinierend, wie das Marketing von der App-Gesellschaft da geklappt hat, sich gegenseitig Konferenzen zu verkaufen, weil jeder denkt, er hat eine App und okay, wir haben 1200 Leute, die auf unsere Konferenz kommen. Oh, dann haben wir eine Community. Nee, habt ihr nicht. Ihr habt 1200 Leute, die ein Ticket gekauft haben und vielleicht eure App 2 Tage verwenden. Aber daraus eine Community zu machen, da braucht es wieder eine Menge Leute, die wirklich Community-Building machen können und es auch weiterverwenden können. Aber jetzt beispielsweise, was ich dann interessant auch finde, wenn du einen guten anderen Sprecher kennengelernt hast, den du auch interessant findest für deine eigenen Sachen, dann nochmal gucken, bei welchen anderen Konferenzen die eingeladen werden. Und das ist, wenn man als Sprecher, als jemand in DevRel reingehen will oder auch als Entwickler einfach mehr auf Konferenzen gehen will, Der Dschungelfunk dahinter ist das absolut Wichtigste. Ich meine, klar kannst du so viele Call for Papers rausschicken, wie du möchtest, dass du irgendwie sagst, dich anzubieten, aber gute Erfahrung mit anderen Sprechern und anderen Organisatoren von Konferenzen gehabt zu haben, lädt dich dann auch wieder zur nächsten Konferenz ein. Das ist also wirklich dann auch eine kleine Welt, wo du auch wirklich dich gut benehmen solltest, um nicht irgendwie auf eine Abschlussliste zu kommen oder zu sagen, weil mich als Sprecher sprechen auch viele anderen Konferenzen an, wem würdest du uns empfehlen oder was hältst du von der und der Person, wir sind nicht so sicher. Und das ist halt wirklich auch dann interessant, das zu machen. Aber wie gesagt, das Abgrasen von diesen Kanälen ist eine Vollzeitaufgabe, wenn du viele Konferenzen machst. Und das ist halt wirklich auch ein Problem dann.
Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht heute, das Publizieren auf einer Konferenz noch im Verhältnis zu Social Media? Also es gibt ja durchaus ganz unterschiedlich Leute, die halt eben sehr viele Konferenzen bespielen, Leute, die nur auf Social Media eigentlich unterwegs sind und da ihren Content verbreiten und eben auch eine Mischform.
Es ist interessant, weil da Covid auch richtig reingeknallt hat, ne? Als es auf einmal dann keine In-Person-Konferenzen mehr gab und dann wirklich jeder auf YouTube gegangen ist und nur seine Vorträge gehalten hat, hat dann jeder halt auch gedacht, dass die Sozialmedien oder nur auf YouTube zu sein schon genug ist. Ich denke, einen Vortrag zu haben und eine menschlich Q&A auch zu haben und dafür Zeit zu haben, mit den Menschen sich dort zu treffen und wohin zu gehen, ist wieder eine ganz andere Geschichte, gerade auch, weil du dann die Möglichkeit hast, zu denen noch ins Büro zu kommen und beispielsweise mit diesen Brown Bags, die ich angeboten habe, am Tag drauf eine Tür aufzumachen für deine Verkäufer. Ist schon eine wichtige Sache, die einfach online nicht geht. Und ich kenne viele Leute, die gerade jetzt in diesem Bereich eingestiegen sind und jetzt wirklich auch dann umgestiegen sind auf Content Producer, die nur noch ihre Online-Sachen machen. Finde ich auch gut, wenn es funktioniert. Ich persönlich folge ein paar, aber ich bin dann auch sehr teilweise, Vorträge sind meistens kreativ und gut, wenn sie gut gemacht sind. Und sie sind meistens auch sehr zurückhaltend. Also eher so eine Mischung aus Entertainment und Education. Mhm. Während jetzt auf YouTube halt der totale Kampf ist nach Klicks und sonst was, dass du halt wirklich rausstehen musst und vielleicht ist es einfach nur, dass es für mich nicht gedacht ist, dass eine jüngere Generation mehr Interesse dran hat. Aber diese Over-the-top-Thumbnails, so, oh mein Gott, der Code macht das und wie schlimm ist das denn? Ich hatte nicht gedacht, es kann das tun und sonst was. Finde ich halt einfach auch eine ganz billige Art und Weise zu verkaufen, was ich halt auch dann anstrengend finde über die Dinge hinweg. Oder wenn du halt bei TikTok-Videos dann 20.000 Animationen hast in einem 10-Sekunden-Video und warum soll ich abgelenkt werden von dem Thema, während ich es angucke? Aber es funktioniert für Leute, also ist es okay. Ist vielleicht, wie gesagt, ein anderer Markt. Vielleicht ist es so, dass demnächst Konferenzen nur noch alte Leute sind. Kann ja auch sein. Und wäre ja auch nicht schlimm. Oder dass es wirklich dann auch im die Konferenzen mehr die Leute sind, die dann die leitenden Entwickler sind oder die eigene Abteilungen haben oder sonst was oder für Leute, die mehr Zeit brauchen. Hat man ja auch schon gehabt, dass du so Wegwerfkonferenzen hattest, wo wirklich du stehst vor dem Publikum, das wirklich nur IT-Abteilungen sind, die en masse von der Firma reingeschickt wurden, weil sie einmal im Jahr dann das absetzen können von ihrem Ausbildungsbudget und im Endeffekt die kein Interesse an den Vorträgen hatten. Das gab's ja auch schon immer. Aber ich find's halt sehr interessant, ich glaube, beides funktioniert ganz gut zusammen. Ja. Was ich gerne mache, ist halt einen Vortrag vorbereiten und dann eben Teaser auf Social Media machen und teilweise die Sachen rausbringen und dann nach der Konferenz dann auch auf Social Media Sachen rausbringen, die Teil des Vortrags waren, wo ich dann noch einen Deep Dive machen kann, wo ich nur ein Produkt vorgestellt habe und dann ein Demo-Video nachher in Social Media reinbringen kann. Ich weiß es nicht. Es ist sehr interessant zu sehen, wie der Social Media Markt sich derzeit entwickelt. Und ich habe selbst damit Probleme. Ich meine, ich liebe YouTube. Lohnt sich wirklich, Geld dafür auszugeben, weil dann ziehst du keine Werbung, dann ist es wirklich schön und du findest halt super Sachen da drin. TikTok verstehe ich nicht. Ich habe Erfolg auf TikTok gehabt. Ich habe ein paar Videos gehabt, die 1,2 Millionen Views auf TikTok hatten, aber ich verstehe die Plattform nicht. Es ist einfach so eine Suchtmaschine, die mir auf die Nerven geht. Facebook sind, glaube ich, nur noch alte Leute. Und X ist halt wirklich ein Problem. Also Twitter war ich habe es nie ernst genommen. Ich habe immer nur Twitter-Sachen rausgeschmissen, die ich gerade gefunden habe und toll fand. Und schaut mal, wie es ist. Und da habe ich dann 70.000 Folger bekommen und war ganz erfolgreich dabei. Aber wenn ich jetzt sehe, wie wie der Mensch, der die Sache gekauft hat, kein Interesse daran hat, diese Plattform irgendwie politisch korrekt zu halten oder auch wirklich kommerziell nicht mehr so aufzupushen, dass alles extra kostet und alles extra ist. Ich weiß nicht, was ich mit Twitter zu tun habe mehr. Also ich benutze es noch. Und dann habe ich gedacht, was kommt als nächstes? Okay, Blue Sky, leer. Threads ging ewig lang in Europa nicht, jetzt geht's Ding, aber Threads schickt mich die ganze Zeit zu Instagram und zu Facebook, weil es Teil von Meta ist und das Ganze wirkt so zusammen, als wäre es das Gleiche. Mastodon finde ich derzeit super, weil da kriege ich tollen Feedback von Leuten, aber das ist leider auch so eine Bubble von den gleichen Leuten, die ich seit 30 Jahren kenne. Und Mastodon jemanden zu erklären, der keine Ahnung hat, ist unmöglich. Die meisten Leute sagen, okay, ich gehe zu WhatsApp und schicke meiner Familie Nachrichten. Wie geht es bei Mastodon? Ja, du musst eine Server-Instance finden und das ist Fediverse und das ist das und das. Es ist kein Ersatz derzeit da für den fehlenden Twitter. Und das finde ich sehr interessant. GitHub ist natürlich auch immer eine tolle Community, wenn es direkt um Code geht. Aber wenn es dann um diese Fringe-Sachen geht, wo andere Leute sich treffen, da fand ich halt Twitter sehr interessant, dass Designer dort waren, Entwickler dort waren, Produktmanager dort waren. Du hast jeden getroffen auf der Plattform. Und bei den anderen Sachen ist es schwieriger. Discord benutze ich auch viel, aber ich bin überfordert von Discord. Ist es ein Chat-System? Ist es ein Videosystem? Ist es ein Audiosystem? Tue ich da Live-Gaming machen? Es wirkt so ein Interface, wo sie alle Sachen reingeschmissen haben und dann die Nutzer sollen das nutzen, was sie haben wollen. Aber ich bin überfordert von dem Teil und ich weiß es noch nicht, wie ich dazu stehe derzeit. Intern benutzen wir Slack, das ist auch super und ich finde gerade bei Konferenzen, so die Slack-Channel haben immer ganz gut geklappt und bei Microsoft haben Teams verwendet, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr verwendet. Vielleicht ist das mittlerweile auch eine Sozialplattform geworden, keine Ahnung.
Also vielleicht ganz kurz mein Input dazu, weil ich auch natürlich durch dieselben Themen gegangen bin. Bei mir war Twitter auch, für mich war Twitter die mit Abstand wichtigste News, um mitzubekommen, was sind die neuen Modelle, was ist neu, was sind neue interessante Paper, was ist neuer fucking Fest quasi zur Verfügung und Python Libraries und so weiter. Und ich habe mich auch gefragt, wo es hingeht und bei mir ist es tatsächlich jetzt LinkedIn geworden. Die Plattform ist grausam, der Feed ist grausam, man findet nichts wieder, man muss sich schwer überlegen, wie, aber bei mir funktioniert es gut, weil zumindest Content ist King und da sind irgendwie gefühlt viele Leute und viel kommt zumindest dann irgendwie an Modellen, an Papern und so weiter, gute Inhalte bei mir jetzt dort an. Von daher ist das jetzt tatsächlich mein Twitter-Ersatz geworden, auch wenn ich die Plattform als sich, die Seite sehr unterirdisch finde, aber ja, das ist tatsächlich bei mir der Fall.
Stimmt bei mir auch. Ich benutze viel mehr, ich bringe viel mehr raus auf LinkedIn auch. Ich habe jetzt zwei Kurse für LinkedIn Learning auch gemacht auf Deutsch, was ich vorher auch noch nie gemacht hatte. Und die haben mich halt gefragt, direkt nachdem ich bei Microsoft gegangen bin, weil vorher hätte ich kein Geld dafür bekommen. Das war, wenn du bei Microsoft bist, kriegst du für LinkedIn-Content kein Geld, aber wenn du dann später gemacht wirst, so was ganz interessant. Ja, stimmt. LinkedIn finde ich mittlerweile auch super interessant, wie viele Leute, die vorher auf Twitter groß waren, auf LinkedIn übergegangen sind. Es stimmt, der Feed ist schwierig und vor allem jetzt gerade auch mit den ganzen AI-Experten, die wirklich alle zwei Minuten irgendwelche Sachen rausbringen und Vergleiche und Slides zwischen 15.000 different Models. Ja, und auch da ist es halt viel dieses, oh, hier sind 20 Prompts, die dir Geld machen werden. Finde ich aber interessant, dass es wirklich, ich mag den Fokus, dass es eigentlich eine Jobseite ist und dass es um professionelle Jobsachen geht. Wenn es darum geht, meine eigenen Sachen zu finden, beispielsweise für meinen Newsletter, bin ich immer noch bei RSS-Feeds.
Okay, ja.
Und da finde ich echt die besten Sachen und diese dann auch. Und Newsletter, einige Newsletter, die jetzt rausgekommen sind, sind super, die gerade auch neu rausgekommen sind. Auch einige Seiten, 404 Media beispielsweise, habe ich jetzt kürzlich gefunden und die sind spitze. Die sind wirklich so, wie Wired vor 10 Jahren war. Also wirklich interessant, auch solche Sachen dann wiederzufinden durch Feeds und durch, ich benutze Feedly, das hat auch so ein, wenn dir das gefällt, fällt dir das auch. Oder Daily Dev ist so eine Extension, die ich habe auch in meinem Browser, die dann immer so Informationen, wenn ich eine neue Seite aufmache, zeigt. Da finde ich auch einiges durch. Und witzigerweise Medium. Medium hat jeder gedacht, ist schon tot, aber wenn ich wirklich einen Artikel auf Medium rausbringe, kriege ich wirklich interessante Kommentare dort, die ich auf LinkedIn auch bekomme, aber wirklich so auf anderen Sozialmedien ziemlich für die Hühner sind mittlerweile. Und ich meine, YouTube-Kommentare kommt man schon immer vergessen.
Was war die Seite? For Media?
Also 404. Formedia.co.
Packe ich in die Shownotes. Was mich noch interessieren würde, du hast vorher selber schon mal gesagt, wie schwierig es ist, ja, den Einfluss, den Erfolg von einem Tech-Team so zu bemessen und dass zum Beispiel Patente definitiv jetzt nicht so sinnvoll sind, weil sie so langfristig sind. Wie bemisst du denn selbst für dich, ob du jetzt mit deiner Arbeit zufrieden bist? Hast du für dich selbst irgendwas, wie du es auch quantitativ bemessen kannst und nicht nur gefühlt?
Ja gut, man kann halt die Zahlen in Social Media, geht es halt ziemlich gut. Da kannst du sagen, okay, wie viele Leute haben dein Video geguckt, wie viele Kommentare gab es, wie viele Leute haben es gemacht. Jetzt bei We Are Developers ist es schwierig, bei Microsoft war es um einiges einfacher. Ich habe ein Produkt entstellt und wie viele Downloads hatte das und wie viele Forks hatten wir, wie viel Prozent des Codes kam von außen anstatt von innen. Das ist halt wirklich definitiv dann deine Aufgabe gewesen und definitiv, was DevRel geschafft hat, dass Leute von außen Sachen reingeschickt haben. Wie ist es runtergegangen mit Anfragen? Was haben wir alles geschafft, dass dieselben Anfragen nicht wiederkamen, was dann unsere Dokumentation bedeutet hat, dass die Dokumentation gut genug war, dass die Leute nicht immer dieselben Fragen stellen, war eine andere Sache. Bei Konferenz natürlich, wie viele Leute deinen Vortrag gesehen haben, wie viel Kontakt du geknüpft hast, wenn du zurückgekommen bist. Wie viele Möglichkeiten dein Verkaufsteam hatte, mit anderen Leuten zu sprechen danach, wie viele andere, also jetzt bei mir, bei We Are Developers, wie viele andere Sprecher habe ich kennengelernt, die ich für unsere Konferenzserie einladen kann. Und natürlich auch, wie viele Jobs, wie viele Entwickler haben sich auf der Plattform angemeldet und wie viele Firmen haben dann nachher Job-Ads bei uns gepostet, nachdem sie meinen Vortrag gesehen haben oder haben überhaupt mal Interesse gezeigt, dass unsere Verkäufer oder unsere Marketingabteilung mit denen auch mal sprechen kann. Das sind so die quantitativ zahlenmäßigen Sachen, die man machen kann. Gefühlsmäßig ist es natürlich schwierig, weil du hast halt auch dieses Imposter-Syndrom oft genug. Du bist auf der Bühne, jeder findet dich toll. Die direkte Feedback kannst du sofort wegkloppen, weil das ist immer sehr entweder 100% positiv oder 100% negativ. Du musst dann immer so 2-3 Wochen warten und dann das Feedback zurückkriegen. Also diese gefühlten Sachen finde ich immer sehr gefährlich, dann an seinem eigenen Erfolg glücklich zu sein, ist dann wirklich schwierig, weil wenn es dann ausbleibt, dann ist es halt wirklich auch interessant. Es war interessant, sich mit einigen Kollegen zu unterhalten, die wirklich auch dann jetzt Entwickler waren und dann jetzt in den Social-Media-Bereich umgegangen sind. Und gemeint haben, okay, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, das ist meine Hauptaufgabe und meine Haupteinnahmequelle. Und die haben alle halt gemeint, du lädst wirklich 2000 Videos hoch, die kacke sind und hast ein erfolgreiches. Und du musst halt wirklich dich dagegen stellen. Du musst halt wirklich wissen, so, du wirst nicht mit allem, was du machst, Erfolg haben. Und ich finde es immer sehr faszinierend in meinem Fall, dass meistens, was erfolgreich wurde, war immer nie geplant. Wenn ich gesagt habe, oh, ich mache jetzt einen Blogpost, der perfekt ist und den dann Leute millionenfach verteilen, wird nicht passieren. Ich komme um 9 Uhr abends nach Hause, habe noch ein Bier und so, das geht mir eigentlich auf die Nerven, ich schreibe mal was runter und schmeiße das raus. Und das war dann das Ding, das super erfolgreich wurde. Also mein Blog, das ich seit 2005 habe, war immer für mich so ein Scratchpad. So, ich schreibe was auf, was mich gerade beschäftigt und ich versuche nicht, den perfekten Text zu schreiben. Und deswegen ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele Sachen dann noch weiterverwendet wurden. Ich habe gestern einen Anschlag bekommen von einem koreanischen Verlag, die einen Blogpost von mir in einem Buch drucken wollen von 2017. Und ich so, okay, total vergessen, habe den Blogpost nochmal durchgelesen. Ja, der macht ja immer noch Sinn, das ist ja geil. Ja, macht doch gerne, kein Thema, ne? Aber es ist halt wirklich dieses sich zu wollen, dass der Erfolg da ist. Vieles im Sozialmedienbereich ist wirklich Zufall, richtiger Zeitpunkt und auch teilweise auch, du musst dann gegen die anderen anstinken, die eine große Sales-Abteilung haben, die dann eben auch Ads schalten, dass deine Sachen gezeigt werden. Was natürlich der nächste Schritt jetzt ist, ne? Wie geht's weiter mit dem Netz? Ich bin derzeit, ich habe meine ganze Karriere über im Netz verbracht und das Netz unterstützt. Ich war vorher Radiojournalist und habe dann das Internet kennengelernt und gemeint, okay, ich unterstütze dieses Medium, das ist super, da kann jeder mitmachen, ist weltweit, ist 24 Stunden, geil. Und ja, und jetzt mittlerweile ist es ziemlich schrecklich. Es ist wirklich 90% generierte Scheiße, jetzt gerade mit AI. Und Google, Bing, ich habe wirklich Probleme heutzutage Sachen zu finden, die schon immer gefunden werden konnten. Früher hast du wirklich einen Produktnamen eingegeben und ich habe nichts dagegen, wenn mir was verkauft wird. Aber ich gebe beispielsweise einen Produktnamen von einem perfekten Produktnamen mit ISBN-Nummer oder sonst was ein. Und anstatt dass Google sagt, finde ich nicht, gibt es nicht mehr, werden mir dann 20.000 andere Sachen angeboten. Mhm. Ich habe einen Blogpost geschrieben darüber, der ziemlich erfolgreich war, wo ich gemeint habe, dass the web starts on page 4, dass mittlerweile du bei allen Suchmaschinen wirklich zur vierten Seite durchklicken musst, bis du in ein Longtail alte Blogpost oder sonst was findest, was eine tolle Erklärung von irgendwas war, weil die ersten drei Seiten verkaufte Sachen sind, die dir ins Gesicht geschoben werden, anstatt dass wirklich das Web weiter indiziert wird von Suchmaschinen. Das ist wirklich interessant, wie weit Google und auch Bing für mich ziemlich unnötig wurden, weil ich echt nicht mehr finde, was ich nachdem ich suche.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Da ist ja auch immer die Frage, ne, wo publiziert man? Ne? Eigene Plattform, eigener Blog, so ist, da hat man halt die komplette Kontrolle, aber ist halt eventuell schwierig, die Reichweite zu bekommen, weil natürlich über sozialen Netzwerken und so externe Links auch immer ordentlich abgestraft werden und so weiter. Oder geht man halt irgendwie auf eine Plattform? Das ist ja auch immer so eine schwierige Erwägung und wo man sich überlegen muss, ja, weiß
ich. Ich mache beides. Ich meine, ich schreibe immer alles auf meinem Blog auf und verteile es dann überall, wo ich kann. Und es interessiert mich wenig, was die Zahlen da sind. Und wenn die anderen Plattformen kaputt gehen oder dann hinter einer Paywall sind, gibt es die Information immer noch auf meinem Blog. Und wenn ich mit Markdown anfange, kann ich es auch überall rausbringen. Das ist das Zweite halt auch. Ne?
Was sind denn so deine drei wichtigsten Tools, ohne die du nicht leben kannst im Alltag?
Alltag, schwierig. Aber mit meiner Arbeit.
Joballtag.
Ja, Visual Studio Code. Aber das ist klar. Es gibt ein paar Sachen, die ich richtig praktisch finde. Eines davon ist Hemingway. Mhm. Das ist ein Texteditor, der darauf basiert, zeigt dir an, wie schwierig dein Text zu lesen ist. Also wie lang deine Sätze sind, wie viele Adjektive du verwendet hast, was für schwierige Ausdrücke du benutzt hast, die einfacher darstellen könnten, und zeigt dir an, was für ein Lesealter der Person haben muss, die dieses Produkt dann, die diesen dann deinen Text dann auch liest. Und das finde ich halt super, um mich kurz zu halten und auch nicht zu fabulieren und wirklich im Text zu bleiben. Und da haben wir jetzt auch eine AI-Version, wo du dann automatisch umschreiben lassen kannst und es eben nicht so diese generierte ChatGPT-Text, sondern es benutzt dann wirklich deine eigene Art und Weise zu schreiben, weil den Rest vom Text analysiert und dann sagt, okay, so würdest du es wahrscheinlich weiterschreiben. Das finde ich ein sehr interessantes Produkt. VideoTap finde ich auch super. VideoTap erlaubt mir, ein Video hochzuladen, und das generiert dann den ganzen YouTube-Quatsch für mich, die ganzen die Chapters, der Transcript, und packt dann das Transcript auch durch ChatGPT durch, um dann Blogposts zu erstellen, und erlaubt mir auch, kurze Videos aus dem Video zu erstellen. Ich kann dann im Transcript selbst Texte markieren und dann sagen, mach da ein Video draus, und dann findet er das Videoteil in meinem Video und macht mir dann ein kleines Video draus, das ich dann auf anderen Sozialplattformen auch weiter verwenden kann. Mhm. Das sind die zwei mit den Medienkram, die ich derzeit sehr viel verwende. Und ja, ich bin dann super oldschool. Also ich bin FFmpeg auf der Command Line ist wirklich eine meiner Dinge, die ich am meisten verwende, wenn es um alle Medien geht. Ob ich jetzt Bilder generieren muss, ob ich Videos generieren muss, benutze ich meistens Command Line Tools dafür, weil dann kann ich beispielsweise einen ganzen Folder mit Videos Batch vergrößern und verkleinern. Und da kann man dann beispielsweise auch Handbrake nehmen. Das ist im Endeffekt nur eine GUI für FFmpeg. Und das ist halt auch sehr gut, um irgendwie Videos bearbeiten und sonst was. Ja, jetzt haben wir schon drei. Aber eine der anderen Sachen, die ich sehr oft, wo ich mich wirklich drauf eingeschossen habe, ist auch ScreenFlow. ScreenFlow ist zum Video aufnehmen von deinem Video, Audio und auch von deinem Screen. Und das ist halt für irgendwelche Demos zu machen von Software halt super praktisch, weil du kannst dann wirklich deine Videos erstellen und du kannst dann auch beispielsweise Keystrokes werden automatisch aufgenommen und auch angezeigt, wenn du beispielsweise die anzeigen lassen willst. Und du kannst Videos vergrößern, verkleinern, du kannst Callouts machen, dass das Ding verkleinert und vergrößert wird. Gibt's tausende verschiedene Produkte von. Aber ich benutze Screenflow seit langer Zeit. Im Endeffekt Camtasia war vorher, weil ich auf Windows war, habe ich noch Camtasia verwendet. Aber Screenflow ist wirklich was, wo ich sagen muss, hat wirklich für mich die einfachste Art und Weise, um GIFs zu erstellen aus irgendwelchen Demos, um Videos zu erstellen. Und auch beispielsweise, um schnelle Videos zu erstellen, habe ich auch in meinem Developer Advocacy Handbuch beschrieben, wie das ging. Ich hatte dann als VS Code mich angeschrieben hat und gemeint hat, ey, wir wollen Kurzvideos für TikTok. Und ich so, okay, 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20 Sekunden, wie macht man das? Also live das zu machen, kann mir keiner erzählen. Das macht niemand, außer aus Zufall. Und was ich dann eben gemacht habe, ist den Transcript zu schreiben, was ich machen werde. Das einzusprechen, sozusagen zu meiner Kamera als Theaterstückchen sozusagen. Mhm. Und dann habe ich die Screencasts aufgenommen, dann später, in dem, was ich dann beschreibe. Und dann konnte ich eben, der Audio-Track war dann sozusagen die 40 Sekunden, die ich füllen muss. Bei dieser Software und bei anderen Software auch kann man eben Videos schneller und langsamer machen. Und deswegen passe ich dann eben den Screencast dem, was ich gesprochen habe, an und mache schneller und langsamer, dass es dann so passt, als würde es so wirken, als wirklich das Ganze live machen. Und das machen die meisten Leute nicht. Aber das ist halt eine Software, die das richtig einfach macht, Screenflow, muss ich sagen. Also ich bin sehr begeistert davon.
Sehr gut. Packe ich alle in die Shortnotes. Wenn ihr da draußen auch noch ein paar Tools braucht für gutes Online-Publizieren von euren Tools. Noch eine letzte Frage muss ich auf jeden Fall nochmal loswerden oder deine Einschätzung würde mich interessieren, wie sich KI auf die Softwareentwicklungsbranche aus deiner Sicht auswirken wird mit den ganzen Copilots und ChatGPT und so weiter.
Ist ein großes Thema, habe ich auch viel schon drüber geredet. Ich finde es, wir können es nicht mehr sagen, dass es nicht passieren würde. Es ist schon passiert. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, weil die Idee, einen Entwickler daran zu messen, wie oft er dieselbe Software schreibt oder wie er das eine Lösung für das gleiche Problem findet, das schon 20.000 Mal gelöst wurde, fand ich immer ziemlich unnötig. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Aufgabe, und das mache ich am Donnerstag habe ich wieder einen Podcast darüber, dass die Rolle des Junior-Entwicklers mehr oder minder weggeht. Die Idee war wirklich, dass du als Junior-Entwickler wahnsinnig viel Software schreibst, als Senior-Entwickler schaust du dir Software von anderen Leuten an und machst die besser, als Principal-Entwickler schreibst du die Standards, wie andere Leute Software schreiben sollten. Also je mehr du in die Karriere hochgehst, desto weniger Software schreibst du, desto weniger Code schreibst du. Und dadurch, dass eben Copilots und sonstige Sachen einem den Code schreiben, indem ich nur den Namen von einer Funktion schreibe und dann Tab mache, ist das Wissen oder die Definition für einen Senior-Entwickler für mich war immer, Code anschauen zu können und zu sagen können, was die Qualität von dem Ding. Und das muss jetzt viel früher anfangen. Also Junior-Entwickler werden wahrscheinlich generierten Code verwenden, aber dann auch wissen müssen, ist der Code gut genug oder kann der auch, ist der eigentlich gute Qualität oder gibt der mir nur die erste Möglichkeit? Und da habe ich teilweise Angst, wie diese Sachen trainiert wurden. Wenn es wirklich Stack Overflow ist, was die meisten Ergebnisse dir rausgibt, Stack Overflow über die nächsten Jahrzehnte ist wirklich die beste, nicht die beste Lösung als erstes angezeigt worden, sondern die einfachste Lösung als erstes angezeigt worden. Die Lösung, die am einfachsten zu verstehen ist und die Lösung, die am einfachsten für den Entwickler ist, nicht unbedingt für den Endnutzer. Das Ding kann richtig schlecht von der Maintenance her sein, kann richtig schlecht von der Performance her sein. Und da ist es halt wirklich schlimm, dass diese KI-Produkte, egal welche es sind, immer einem den positiven Tralala-Ergebnis geben und die niemals was Falsches sagen dürfen. Klar, wir haben das Problem mit den Hallucinations, wie wir sagen, aber ich wünschte halt wirklich, dass diese KI-Systeme auch einfach mal sagen würden, weiß ich nicht, kann ich nicht machen. Und das machen sie halt nicht, sondern es gibt dann immer so, oh, das könnte das sein, weil der Computer halt keinen Fehler machen darf und die künstliche Intelligenz nicht zugeben darf, dass es eben noch kein Ergebnis gibt. Und das finde ich halt richtig gefährlich, weil da wird wahnsinnig viel Software dann auch geschrieben, die unnötig ist. Aber na gut, das haben wir mit Package Managern auch schon gehabt, dass wirklich Leute Leftpad und sonst was einpacken, obwohl es nicht nötig ist.
Aber also gerade das, dieses, also wenn ich da kurz rein darf, ich glaube gerade das tatsächlich ist es halt eine Chance, ne? Also so, wenn du jetzt halt mal ein 100 Zeilen Programm so hast, das ist dir vielleicht jetzt gerade so aufwendig, weil du jetzt sonst hier den Vormittag damit verbringen müsstest, es runterzuschreiben, und Copy-Paste ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber vielleicht dann ein bisschen weniger externe Dependencies haben, weil du ein bisschen schneller einfache Dinge dann auch einfach auf die Art runterschreiben lassen kannst. Da sehe ich tatsächlich eine Chance.
Ja, auch die Analyse vom ganzen Produkt, das ist halt das Zweite. Und da finde ich halt GitHub Copilot war da immer sehr groß dabei, dass wirklich so, wenn du einen Workspace aufmachst, dass die Ergebnisse dir passend in dem Kontext von dem Workspace angeboten werden und nicht einfach nur Ergebnisse vom Internet. Hm. Und das finde ich halt dann sehr interessant, gerade mit größeren Teams auch. So, wenn es darum geht, Code-Standards zu definieren, wie schreiben wir was, dass dann automatisch die KI im Hintergrund läuft und merkt, wie Leute Software schreiben und dann die Software auch in diesem Format anbietet, anstatt immer wieder neue Versionen zufällig aus dem Internet zu ziehen. Da wird es dann interessant, dass man wirklich den Standard dann eben dadurch definiert, wie die Software dann später das für dich erstellt hat. Ich war nie davon begeistert, viel Software zu schreiben. Ich fand es immer wieder faszinierend, wenn Leute sehr glücklich waren, so, oh, ich habe 3000 Zeilen geschrieben. Und ich so, ja, was macht das Ding? Das ist viel interessanter. Oder wie effektiv ist diese Software? Oder wie einfach ist sie für jemand anderen zu verstehen? Also diese, habe ich auch gerade drüber geschrieben, dieses Lines of Code, da dann Entwickler zu messen, war die dümmste Art und Weise, jeweils jemanden dran zu messen. Ne? Also ich glaube, sie werden nicht mehr weggehen, diese Dinge. Zweite Frage ist dann halt, wie es aussieht, was dürfen die indizieren, was ist Copyright, welche Software ist wirklich gefährlich, wenn die rauskommt. Ja, ne?
Klar.
Und da, ne, das ist dann wirklich, da sind auch ethische Fragen dann dabei, wie weit kann ich dann, was andere Leute geschrieben haben, als meine eigene Sache rausbringen. Aber ich glaube, da sind wir schon lang vorbei. Das wird schon, das ist ja generell ein Generative AI-Problem, gerade mit Designern oder sonst was, wo ist mein Copyright, wo kriege ich meine Sachen weiter? Ist ein Logo, das ich durch 2 Sekunden in ChatGPT erstellt habe, genauso viel wert für jemanden, der erklären kann, warum das Logo so aussieht? Ja. Ist halt echt eine Schwierigkeit. Und ich hoffe halt nicht, dass wir KI benutzen, um mehr Unsinn zu schreiben oder mehr Code zu schreiben oder mehr Sachen zu erstellen, nur um Sachen zu erstellen, sondern dass wir es wirklich auch benutzen, um effektiver zu sein und sinnvolle Sachen zu erstellen und vielleicht auch die KI benutzen, um dann irgendwie Sicherheitsprobleme, Performanceprobleme oder sonst was im Code zu erkennen, was normalerweise immer Experten braucht und 3 Monate später erst rauskommt, dass vielleicht der beim Schreiben schon sagen kann, lass das mal, ist eine dumme Idee.
Ja. Ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, das hilft einem auch wahnsinnig, mal schnell was Neues auszuprobieren, wo du sonst halt lange erstmal lernen musst, so kannst du dir dann halt erstmal helfen lassen, kannst dir für dein Problem den Code geben lassen, kannst die durchlesen. Ich finde gerade, genau, am Anfang hilft es halt sehr, du hast ja selber gesagt, so die Junior-Entwicklerrolle, die geht wahrscheinlich weg, das heißt aber halt auch für jemand anderen, wenn man zum Beispiel in der Programmiersprache oder im Framework mal wechseln will, ist es halt leichter, sich da einfach mal helfen zu lassen oder halt auch aus der eigenen Komfortzone rauszugeben. Ich bin eigentlich Softwareentwickler und muss jetzt aber meine Architektur hochziehen über Terraform. Die ganzen Terraform-Module sich anzugucken, da ist man ja schon echt eine Weile Doku und Copy-Paste und so weiter. Und dann sich einfach zum Beispiel das von einem Assistenten runterschreiben zu lassen. Ich finde, es bietet da schon auch echt wahnsinnig viele, viele Chancen. Genau, aber hast natürlich vollkommen recht, ja, es ist auf jeden Fall ein großer Umbruch, der größten, den wir wahrscheinlich hatten in der ganzen Softwareentwicklungsbranche seit dem Internet, würde ich schätzen. Ja.
War aber auch absehbar. Ich meine, im Endeffekt IntelliSense und solche Geschichten und Autocompletion von einem Modul, das du reingezogen hast, das dir dann sagt, welche Methoden sind da, finde ich sehr interessant. Gerade wie gesagt, das eine neue Programmiersprache auszuprobieren und dann den Syntax zu sehen, anstatt den Syntax auszuprobieren, ist natürlich auch super toll, um was Neues schnell mal zu erfahren. Schlimm ist halt, dass dann Leute sich dann ganz schnell als KI-Experten oder als Experte in dem Bereich sehen, aber das hatten wir auch schon.
Klar, ne? Das ist natürlich immer ein anderes Thema, aber ne, auch so dieser Bridge, so ich kann eine Programmiersprache, ich schreibe, weil Translation in eine andere Sprache geht zum Beispiel wahnsinnig gut und dann einfach hier, ich hab so sieht's in Python aus, ich weiß, was ich meine, wie sieht denn das jetzt in Rust aus? Wie würde ich das denn da bauen oder so, um dann zu verstehen, wie tickt die Sprache? Und finde ich einfach spannend, auch damit zu experimentieren tatsächlich. Ja.
Interessant ist auch, wie es den Markt umkrempelt ein bisschen. Ich meine, JavaScript ist immer noch die meistgenutzte Sprache und natürlich bin ich sehr glücklich drüber, weil ich habe JavaScript-Bücher geschrieben, war schon immer mein Ding, nachdem ich von Perl weg bin. Und jetzt wird Python immer größer. Gerade Machine Learning ist halt Python dann doch um einiges größer geworden, als man dachte. Weil ich hatte gedacht, F-Sharp oder die Sprachen, die wirklich definiert sind für Machine Learning damals, würden größer werden. Aber nö, Python ist wirklich so mittlerweile am Graben, dass wirklich so JavaScript nicht mehr der große König ist. Und finde ich sehr interessant auch, weil ich weiß doch damals Python, aber ich glaube, das erste Mal, was weiß ich, wie alt ist es, 2001 oder so, gesehen und wirklich noch nie, also ganz ab und zu verwendet, aber ich habe dann, wenn ich beispielsweise Sachen auf der Command-Line mache, nehme ich immer noch PHP, was eigentlich auch nicht dafür gedacht ist, aber ich kann es halt, ich habe es seit 18 Jahren gemacht und Bash ist halt doch eine Sprache, die was ganz anderes ist, die wirklich auch sehr einfach, nicht so einfach zu lernen ist. Nee.
Aber genau, also gerade wenn man dann doch schnell mal so ein Skript braucht oder auch Regex erzeugen lassen. Ach, wie schön finde ich es, Regex sich von ChatGPT bauen zu lassen, aber ja. Ein paar letzte Worte. Was hast du Leuten mitzugeben, die sagen, okay, ich bin Entwickler, ich habe jetzt lange Softwareentwicklung geschrieben, ich habe Bock, mich hat es angesprochen mit Community Building und mehr rausgehen und andere Leute fördern, ist eh mein Ding. Was hast du an Ratschlägen noch für so Leute, die in deine Fußstapfen treten wollen?
Ja, rausgehen, auf Meetings gehen, auf Konferenzen gehen, andere Leute Sachen angucken, gibt einige gute DevRel-Channels auf Slack und auch auf Discord, glaube ich, wo man andere Leute sich austauschen kann und sagen kann, wie man kommt. Es gibt einige gute Newsletter, Dev Avocados heißt eine, was so Freunde von mir sind, die eigentlich ganz gute Informationen immer haben, wie man in DevRel einsteigen kann. Und auch wirklich von anderen Sachen lernen. So beispielsweise, wenn man schaut, wie ein neues Produkt, das man sofort verwendet hat, schau mal nach, wie die Seite gebaut wurde, wo du es runtergeladen hast. Vielleicht hast du gemerkt, aber du hast unterbewusst das Produkt benutzt, weil die echt gut DevRel-Sachen machen oder wir einfach gut mit der Community umgehen und von denen lernen, wie man das noch macht. Ich kann mein Handbuch anbieten, klar, es ist immer noch relevant und ich habe auch bringe wieder neue Sachen rein und ist umsonst, kann man online durchlesen auch. Und gibt auch einige andere Bücher, die ich ja ausprobiert habe, aber generell einfach sich umgucken, wie es ist und auch ausprobieren. Intern Vorträge halten, intern auch Sachen anbieten, beispielsweise an andere Abteilungen auch mal den Handschlag ausreichen, so hey, Sales-Abteilung, was braucht ihr eigentlich von uns Entwicklern? Was denkt ihr eigentlich, was wir machen? Einfach mal intern Kommunikation anzufangen, hat schon viel auch Erfolg gehabt bei mir damals und immer noch die gleiche Geschichte. Und ja, Meetups gibt's alle 2 Minuten in jeder Stadt, glaube ich, und da kann man auch mal wieder vorbeigucken, ist auch kein Thema.
Ja, sind inzwischen ja durchaus auch wieder ein bisschen am Leben nach der Corona-Flaute, finde ich. Also zumindest hier in Köln. Von daher, das ist auch ganz nett. Genau, und wer dich sonst treffen will, trifft dich auf der Weird Developer Konferenz sicherlich im Zweifel. Gut, wenn man dich da trifft, bei so vielen Menschen ist die Frage. Da darf man auf jeden Fall vorbeischauen. Ich habe nichts weiter. Willst du noch irgendwas loswerden, Christian?
Ja, gerne den Dev Digest abonnieren. Da packe ich jede Woche viel Arbeit rein. Auf der VR Developers Seite ist der auch drauf und ja, kommt jeden Freitagmorgen raus und Montag als Blogpost. Und ja, ich wollte immer einen Newsletter machen, aber ich habe keinen Bock gehabt, das selbst zu machen. Und jetzt werde ich dafür bezahlt, dass ich für meine Firma einen Newsletter mache. Das finde ich auch ganz gut. Und da packe ich eigentlich auch viel von meinem privaten Kram rein, der mich selbst interessiert. Und diese Freiheit habe ich halt bei einer Firma wie meiner derzeit. Das finde ich ganz toll. Was ich sehr Arbeit auch reinstecke, ist dieses Code100-Geschichte. Code100.dev ebenfalls. Da sind wir jetzt als nächstes in Manchester. Wir waren jetzt in Amsterdam, wir gehen jetzt nach Manchester und das Finale davon ist dann auf dem World Congress und da ist dann der Hauptpreis 10.000 Euro und im Endeffekt ist es Live-Coding auf der Bühne und jeder kann mitmachen. Also das finde ich sehr faszinierend. Das ist für mich sehr, sehr hart, weil es geht darum, ich mache die ganzen Code-Beispiele und die ganzen Code-Aufgaben und die Quizzes und es ist unabhängig von der Programmiersprache. Also ich muss da so Sachen erfinden, die unabhängig von der Programmiersprache sind. Und das war für mich nie ein Ding, weil irgendwie, ich war nie auf der Uni, ich habe nie den normalen Weg gemacht, um Software zu lernen. sondern immer so, so mache ich das und dann kommt das bei raus. Also ich muss da immer um die Ecke denken, dass man solche Aufgaben stellen kann. Da lerne ich auch eine Menge draus. Das ist sehr interessant zu sehen, wie Leute mit verschiedenen Hintergründen, in verschiedenen Programmiersprachen dasselbe Problem angehen, ist sehr interessant zu sehen. Und das kann man dann auch in dem Fall auch mal dann nachgucken. Zum Mitmachen gibt es die immer im Newsletter. Da habe ich jede Woche eine neue Aufgabe. Alle Puzzles sind auf der Seite, Code 100 Puzzles. Und da findet man die dann, die man dann nachher ausprobieren darf. Und die Videos von allen das ist ein Live-Ding. Die Videos sind alle auf YouTube, die wir bisher hatten. Das war eben letztes Jahr in Berlin, Zagreb, Amsterdam. Die sind mittlerweile live erreichbar.
Gut, dann könnt ihr beim Finale dabei sein, wenn ihr auf die Konferenz gehen solltet. Ich werde leider dieses Jahr nicht dabei sein können. Ich hoffe, nächstes Jahr klappt es. Und genau, vielleicht trifft man dich da. Ansonsten vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank, Christian, dir für die ganzen Ideen und die ganzen Tipps, die du für uns hattest. Und genau, viel Erfolg weiter mit deinem Newsletter. Abonniert ihn gerne.
Super, Ciao. Dankeschön.